Menschen in dieser Branche, bei denen nach einem Gespräch mehr Frage haben als vorher. Und das meine ich als großes Kompliment, das ich vergeben kann, weil die meisten Gespräche ja eher als Gegenteil abgetan werden. Sie schließen ein Thema ab, haken es ab und man geht auseinander mit dem guten Gefühl, jetzt Bescheid zu wissen. Bei meinem heutigen Gast Heiko Antoniewicz ist das nie so. Bei Heiko gehe ich raus und denke über Dinge nach, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie mich interessieren. Heiko und ich kennen uns seit vielen Jahren, von gemeinsamen Bühnenauftritten und was noch viel schöner ist, von gemeinsamen Reisen. Wir waren zusammen in Kambodscha und in der Champagne. Und in all diesen Situationen ist mir dasselbe aufgefallen. Diese Neugier, die er sich bewahrt hat, obwohl er längst zu denen gehört, die nichts mehr beweisen müssen. 6 Jahre in Folge zum Impulsgeber der Szene gewählt, über 20 Fachbücher, ein Stern, den er hatte, bewusst hinter sich gelassen hat. Und trotzdem sitzt da kein Mann, der erklärt, wie es geht, sondern einer, der immer noch fragt, warum es so ist. Sie nennen ihn den Professor und das mit Recht, weil er ein Thema nie an der Oberfläche lässt, sondern es aufmacht. Und dann ist man plötzlich tief drin in Enzymen und Fermentation. Oder in der Frage, wie vielfältig ein simpler Hering sein kann. Und das Erstaunliche ist, dass es nie anstrengend wird, weil er das Komplizierteste so erzählt, dass es Lust macht. Genau das fasziniert mich an ihm. Er braucht keinen Trüffel und keinen Kaviar, um einen unvergesslichen Moment zu schaffen, sondern macht es aus dem Einfachsten, das, was man sich erinnert. Darüber will ich heute mit ihm sprechen, über das Teilen von Wissen, über die Ausbildung, die er überholt hält, über das, was er in dieser Branche kommen sieht und über einen Hering, der genau das beweist. Herzlich willkommen, mein lieber Heiko. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich muss gerade mal den Frosch runterschlucken, den ich gerade habe. Also.
Er hat gerade noch zu mir gesagt, wir sollen nicht so emotional starten. Trotzdem vielen, vielen Dank, Heiko, dass du da bist. Ich mache das ganz einfach. Ja. Du warst gerade in Graz. Das heißt, du knipst einmal die Bilder nochmal an im Kopf auf der Rolling Pin Convention. Und ich habe dich auf einem Bild mit Stefan Wiesner, dem Hexer, gesehen.
Ah, stimmt.
Und dazu will ich gleich nochmal ein bisschen mehr fragen. Aber zuerst mal, was war denn dein Part auf der Convention? Du bist ja Stammgast da.
Ich bin zum einen Stammgast auf der Rolling Pin Convention auf der einen Seite. Aber für mich war es auch mal ganz spannend, also nur als Besucher dahin zu gehen. Und die Verwunderung war bei den Besuchern größer als bei mir. Weil, du hast hier keinen Auftrag, du hast hier keinen Job und du machst hier nichts. Und normalerweise bin ich ja sowas wie...
Auf der Bühne.
Auf der Bühne. Viele sagen dann, ich bin dann so Hans Dampf in allen Gassen auch. Also das kann natürlich sein, aber das bin ich einfach nicht. Also ich schaue immer wieder, dass ich dann auch das Wissen, einfach was ich auch habe, einfach sehr, sehr gut und sehr breit einfach teilen kann.
Ja.
Und die Rolling Pin Convention, finde ich einfach, ist ein Ort... Auch gerade in Graz, wo die Gastronomie sich einfach selber nochmal hochleben lässt, sich einfach nochmal feiert, wo man einfach auch miteinander auch isst, wo man hatte überhaupt keinen, wie sagt man, wenn man keine Gegenpole gespürt. Es war wirklich ein großes Miteinander.
Ja.
Da war jeder miteinander, da haben sich alle in den Armen gelegen, alle österreichischen Kollegen. Es ist eine andere Feiermentalität als nochmal, ich sag mal, vielleicht bei uns in Deutschland auch.
Fand ich auch. Und du kannst dich erinnern an unseren gemeinsamen Besuch auf der Gast in Salzburg. Das ist mir ja genauso gegangen. Da war ich das erste Mal auch einfach nur so da. Ne? Ich war auch da, weil mir sehr wichtig jemand Geburtstag hatte. Und da haben wir ja praktisch auch die Zeit zusammen verbracht. Und da ging es mir genauso, dass das ein anderes Messeflair war. Ich habe damals in meiner Podcast-Folge gesagt, die sind ein bisschen anders Gastgeber als wir.
Ja.
Die haben das so, das ist mit so einer Selbstverständlichkeit und kein wer hat mehr Bühne, wer hat mehr Sichtbarkeit, sondern die sind so für alles das, was da ist, froh und dankbar und teilen auch unfassbar gerne.
Genau, und das hast du einfach da nochmal gespürt.
Ja.
Auch es ist eine Lebendigkeit, die ich bei uns auf den Messen, meinte ich jetzt nicht despektierlich, aber einfach mal vielleicht so ein bisschen vermisse. Also
eine Lockerheit und eine Leichtigkeit.
Ja, und auch ein Selbstverständnis, das, was man einfach auch für die Branche dann einfach auch hat. Und du sagst ja auch immer wieder, es ist die schönste Branche der Welt,
ist
die wir haben.
Absolut.
Und natürlich.
Ja.
Und ich liebe das auch. Und weißt du, wir machen gerade sehr, sehr viel Fortbildung für Azubis auch. Und dann stellen die sich mal vor, die Azubis sagen, ich bin im zweiten oder dritten Lehrjahr und ich sage dann immer, mein Name ist Heiko Antoniewicz und ich bin im 44. Ausbildungsjahr.
Ja, genau.
Weißt du? Und dann gucken sie komisch.
Ja.
Und aber das ist das, was du auch gerade so beschrieben hast. Auch. Also ich bin bis heute neugierig geblieben auch.
Das
und
stimmt.
Ich bin neugierig und auch Neugier in Graz, um dann wieder den Kreis zu schließen. Weißt du, ich arbeite ja für Unternehmen, die auch wissen wollen, auf welche Reise sie mitgehen können.
Ja.
Also, welche Messe macht für mich Sinn? Dann muss ich einfach mal auf die andere Seite auch gehen. Da kann ich nicht nur auf der Bühne
runterschauen.
Natürlich,
ne?
Also das ist ein anderer Blick auf die Dinge.
Absolut.
Das ist genauso, wenn ich noch nie thailändisch gegessen habe, kann ich das nicht beurteilen.
Ja.
Also das ist
das
einfach
stimmt.
So. Und du musst den Perspektivwechsel einfach auch mal machen.
Spannend, genau, habe ich auch noch gar nicht so gesehen. Klar, du berätst natürlich Unternehmen, macht das Sinn für uns da teilzunehmen. Und wenn du das immer nur als ich sag jetzt mal, Redner, als Speaker oder als jemand, zu dem alle aufschauen, von dem alle also inspiriert werden wollen, ja, siehst, dann bewertest du so eine Messe ja natürlich anders als Gast, ne?
Du bewertest es ganz anders. Du merkst auf einmal, oh, ich werde hier genauso durch die Gänge geschoben. Ja, 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 Entschuldigung. Ja. Aber ich werde hier genauso dann einfach auch beobachtet, ja, wie dahinter, vielleicht nochmal mehr, ja, als wenn ich dahinter, ja, ja, stehe auch. Ja. Also, weißt du, da kann man sich mal einen Lapsus auch erlauben auch. Aber wenn man als Besucher durchgeht.
Das macht's dann menschlich.
Natürlich.
Aber und wenn du Besucher bist, ist er jetzt arrogant, ne? Guckt er das jetzt von unten an?
Ja,
ne?
So, genau. Na, überhaupt nicht. Also ich finde das wichtig, nee, auch. Also, weil so meine Geschichte ist ja die, ich arbeite ja auch für die Industrie. Wir haben ja viele Partner wie Milram, arbeite, ja, ich sehr, sehr gerne auch mit denen zusammen. Und die wollen natürlich auch immer wieder nochmal wissen, wie wir auch an die ganzen Sachen auch herangehen können, ja, auch. Also das ist kein Spion, sondern eher bin ich jemand, der vermittelt.
Ja.
Das heißt also, die Gastronomie hat ein Problem oder Problemstellung. Ich nehme das auf und ich kann das aber immer wieder dann auch an die Industrie widerspiegeln.
Genau, so ein kleiner Dolmetscher in die Produktherstellung, genau, oder in die Produktentwicklung.
Genau, also das ist dann die Geschichte auch. Ja. Und das finde ich einfach so das Wertvolle. Also wenn ich jetzt meine Arbeit loben kann.
Ja, kannst du. In diesem Podcast darf man sich auf jeden Fall selber loben.
Und das finde ich einfach so wertvoll, ja, dann auch. Also weißt du, und ich bin dann auch bei vielen Dingen dann auch immer wieder raus und ich kann immer wieder nur das Beste dann einfach auch nochmal so abgeben, widerspiegeln und kann das einfach nochmal so weitergeben, wie ich es auch empfinde.
Ja, stark.
Und das mache ich auch so. Und was manchmal daraus passiert, ist ab und an etwas anderes, ja, als das, was ich dann auch gemacht habe.
Was man selber im Kopf hatte.
Aber manchmal ist das so.
Sehr schön. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Bild. Also ja, Stefan Wiesner ist natürlich für die, die ihn nicht kennen, schon auch, ja, ich will sagen, sowas Besonderes, ne? Ja. Ich habe erst überlegt, seid ihr komplett konträr oder seid ihr euch super ähnlich? Ich habe mich jetzt auch super ähnlich geeinigt, ne? Und ja, als ich das Bild gesehen habe, habe ich irgendwie ganz kurz innegehalten, weil unter diesem Bild stand, das ist jemand, der dich inspiriert. Das hat mich eigentlich so ein bisschen, ja, innehalten lassen, ne?
Ja.
Weil ich mich gefragt habe, wie inspiriert man eigentlich jemanden, der selbst Impulsgeber der Branche ist? Und ich finde das aber so schön und das ist das, was ich so sehr an dir schätze, dass du dich noch inspirieren lässt. Du hast es ja auch gerade jetzt am Anfang schon gesagt, ne? Und ich finde es immer wieder toll, wie wertschätzend du über Kollegen sprichst. Und ja, die Frage, woher kennst du ihn? Und was verbindet euch oder, ja, was inspiriert dich an ihm?
Ich habe zuerst Stefan Wiesner durch ein Buch kennengelernt und das war so sein erstes oder zweites Buch, was er gemacht hat. Und dann habe ich ihn vor vielen, vielen Jahren auf der Chef Alps in Zürich auch kennengelernt. Mhm. Und da hat er auch natürlich eine Bühnenshow auch gemacht. Und Stefan ist jemand, der den Dingen auf den Grund geht. Also deswegen, das verbindet uns einfach auch. Er erzählt einfach auch genauso gut die Geschichten, die ich anders erzähle als, ja, er. Also er ist da sehr, sehr fundiert und macht das einfach sehr, sehr gut. Und auch in einer Ruhe, die einfach diesen Schweizer repräsentieren,
ja,
auch. Und er ist ein sowas von liebevoller und wertschätzender Mensch, auch jedem anderen gegenüber. Und er macht immer wieder lieber einen Schritt zurück als den Schritt nach vorne.
Höher, also, schneller, weiter.
Genau. Also er ist so in sich ruhend, dass solche Menschen findet man absolut selten, glaube ich. Ich schätze ihn und liebe ihn wirklich über alles, weil er einfach ein für mich toller Mensch, eine wunderbare Persönlichkeit ist und immer wieder noch so diese gewisse Erdung dann auch hat. Also
glaubst du auch, dass das aus seiner Kochtechnik, oder sagt man Kochtechnik, kommt das aus seinem, ja, aus vielleicht auch seinem Werdegang? Er ist ja, glaube ich, sehr naturverbunden, ne?
Genau,
und also sehr, also sehr verschmelzend auch mit, genau, der Natur immer, ne?
Ja, also aber auch immer wieder aus der Historie raus. Ja. Weißt du, wenn du, war bei ihm essen, das war eins der, das ist schon ewig lange her, so eins der inspirierendsten Essen, was ich jemals hatte. Und wenn Stefan dann ein Eis aufträgt aus rostigen Nägeln, da fragst du dich, ist der noch ganz sauber? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber weißt du, es gibt auch, die Geschichte habe ich auch behalten.
Ja.
Er hat gesagt, also früher, das ist aus der großen Heilkunde. Früher haben dann die Nonnen, die dann den jungen entbundenen Müttern, haben die rostige Nägel in Äpfel gemacht.
Okay.
Und dann haben die Äpfel gerieben, weil natürlich durch die Entbindung hat man Eisenmangel.
Krass.
Verrückt. Also, und er hat Stutenmilch genommen, auch, ja, also keine Kuhmilch, ja, hat Stutenmilch genommen und hat das dann zu einem Dessert dann auch gemacht. Also irre. Weißt du, und er kann das belegen. Das war nicht nur irgendetwas, was er dann auch denkt.
Ja.
Ich habe bei ihm ein Eis aus Stein gegessen, also weil es Der ist so verrückt. Also der ist noch vielleicht noch ein bisschen verrückter als ich auch.
Ich glaube,
also,
anders verrückt.
aber du weißt, was ich meine.
Ja,
ne? Also, und das schätze ich an ihm total. Und immer wieder, ja, und weißt du, wir haben uns jetzt, als wir uns in Graz getroffen, ja, er hätte ja so 30 Minuten und müsste auf der Bühne sein und hätte nur so eine Kleinigkeit vorbereitet. Der stellt die Bühne voll, wenn man sich das vorstellt. Das sind 25 Meter laufende Fläche. Der stellt das mit seinen Zutaten voll. Der fängt auf der Bühne an, mit einer Kreissäge Späne runter zu machen, zu hobeln und das dann auch zu machen. Parallel am Tag vorher, was ich noch gesehen habe, hat ein junger Koch, junger Wilder, hat ein Konrogel, also so einen japanischen Grill mit etwas Feuer angemacht. Also da stieg so eine leichte Qualmwolke hoch und alle waren total panisch.
Ja.
Weißt du, was Stefan gemacht hat? Der hat einen Feuerring angezündet. hat die Halle fast gebrannt. Weißt du, und Jim ist, ich will nicht sagen, dass... Ist ihm egal, es ist ihm wichtig.
Ist ihm wichtig.
Es ist nicht egal.
Es
also, das
dazu,
ist der Unterschied.
Ist ein Kreislauf, ne?
Es war ihm wichtig, dass die Menschen, die da waren, seine Arbeit auch sehen und in der Tiefe verstehen. Und das schätze ich an ihm.
Ja, das glaube ich, dass das dann für dich total inspirierend ist, weil du ähnlich tickst.
Natürlich.
Ne?
Und ich habe ihn ewig lange nicht gesehen. Ja. Und das hat mich wirklich gefreut, ihn in Graz dann auch wieder zu sehen. Genau.
Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, Rolling Pin Convention bedeutet für alle, die jetzt, wir haben auch viele Hörer, die nicht Gastro, die sind zwar gastroaffin, weil sie gerne reingehen, aber die jetzt nicht aus unserer Bubble sind. Und es ist so ein bisschen eine Leitmesse geworden. Und man kocht ja für Kollegen. Also es ist ja ein eine Impulsgebermesse, eine Inspiration für Kollegen. Und das heißt, da kommen ja auch Kollegen mit einem wahnsinnigen Niveau und mit viel Technik und viel, ne? Und da sich auf die Bühne zu stellen, von Kollegen für Kollegen, da dann trotzdem nochmal was abzuzaubern, ist schon auch immer eine Herausforderung, finde ich.
Ganz anders zu sein und nicht zu adaptieren oder zu kopieren.
Ja.
Also Stefan hat ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, total. Aber das hast du auch, Heiko, du musst auch immer Erster sein.
Natürlich.
Ne? Du musst
also
immer Erster sein. Und das ist schon auch über die vielen Jahre, weiß ich, und das wird jeder bestätigen können, der das auch irgendwo mehr macht. Wenn du an so einer Spitze stehst, ist es manchmal auch einsam, ne? Aber du musst natürlich auch immer offenen Geistes bleiben, weil du musst dich woanders inspirieren lassen. Aber inspirieren, wie du schon gesagt hast, heißt ja für dich nie kopieren, sondern nur da gucken, da gucken, da gucken und dann in deinem eigenen Thema abzuwandeln.
Und das, was ich ja auch mache, ich gucke ja nicht nur in der Gastronomie.
Ja, ja, genau.
Das ist der große. Also ich rede ja auch mit Erzeugern.
Ja.
Ich rede mit Farmern. Also ich rede mit Förstern.
Ja.
Ich rede mit Designern.
Ja.
Also nicht nur, was Tableware betrifft, sondern auch Klamotten.
Ja.
Ich rede mit allen Leuten, die einfach ein Voll-Service-Programm für mich einfach nochmal bieten können.
Ja.
Und manchmal kann ich denen mehr geben, als ich bekommen kann.
Ja.
Aber manchmal bekomme ich auch mehr, als ich geben kann.
Ja.
Also das ist, und insgesamt finde ich das total wohlwollend auch. Und ich sag mal, diese Offenheit und ich freue mich jetzt auch. Ich habe zum Geburtstag habe ich ein Geschenk bekommen, dass ich mein eigenes Messer schmieden kann. Da bin ich total gespannt. Das war so eins der schönsten Geschenke, die ich bekommen habe.
Ja.
Weißt du, um das auch mal zu erleben.
Ja, ja.
Weißt, das sind
so, ist ja ein Werkzeug für euch, ne?
Ja, Werkzeug.
Und das auch mal zu
erstellen. Aber diese Emotionalität,
ne?
Weißt du, das ist ja auch Handwerk.
Ja, total.
Ne? Und es ist ja auch Leidenschaft, die dahinter steckt.
Das ist etwas, was wir leider nicht haben, lieber Heiko, in unserer Branche. Es bleibt.
Stimmt.
Ich glaube, Ola Suppe, Trettl hat das mal auf einer Veranstaltung bei uns gesagt. Es ist doch alles scheiße, es wird einfach aufgefressen.
Genau, so eine Suppe ist nach 3 Minuten kalt und
ist
aufgegessen.
Ist halt einfach weg danach. Ne? Und so ein Messer, dieses Handwerk,
das
besteht
bleibt.
Halt. Ne? Und das ist schon auch was Tolles. Du bist jemand, der seit Jahren das sieht, was kommt. Und meistens auch machst du Dinge vor. Das muss man auch immer sagen. Ne? Wenn du jetzt so Mitte des Jahres stehst und du hast jetzt einige Veranstaltungen hinter dir, die nächste Welle kommt praktisch nach dem Sommerloch. Ne? Was ist denn so gerade der heißeste Scheiß der Branche? Worauf müssen wir uns denn einstellen in den nächsten Jahren?
Ich werde das häufig gefragt, liebe Maya.
Ja, warum wohl?
Ja, ja, also wenn da...
Den 6-maligen Impulsgeber, muss ich ja nochmal sagen, 6-maligen Impulsgeber muss man sich erarbeiten, Heiko.
Ja, genau. Nein, aber ich glaube, wenn ich den nächsten Trend kennen würde, würde ich ihn machen.
Würdest du machen, klar, genau. Oder erfinden.
Entschuldigung. Nein, aber ich habe vorhin erzählt, als wir in so einer kleinen Runde gestanden haben, also manchmal war ich ein bisschen vor der Zeit auch. Also ich kann das manchmal an Buchprojekten auch festmachen. wir haben ja ein Brotbuch gemacht. Auch. Ja. Also das haben wir 2010 dann auch realisiert und ist das rausgekommen. Da waren wir weit vor der Zeit. Mhm. Und heute ist Brot einfach auch eins der Lebensmittel, was immer mehr in den Fokus Absolut. Auch bei in Restaurants einfach gerückt. Es ist manchmal ein Gang zwischendurch oder eine Butterzeremonie, die zum Brot einfach gemacht. Weißt, es hat ja etwas Neues. Und,
bringst du einfach nochmal neu raus. Ja, macht man doch mit so einem Song. Du, kann man das nicht so, wie nennt man das denn? Sample?
Cover.
Hol dir einen DJ und bring es einfach nochmal neu raus.
Ja, aber wir haben aber, das haben wir auch überlegt, aber da habe ich gedacht, nee, das wäre jetzt nicht das Richtige, glaube ich. Also
ich glaube, du würdest es ja auch nochmal neu machen. Anders also, denken.
Natürlich.
Mal,
ne? Und wir haben ja auch, ich sag mal, wir haben das Sous-Vide-Buch zweimal geschrieben. Also einmal das erste, was so für viele Standardwerk auch geworden ist. Und dieses Standardwerk haben wir nochmal in die Hand genommen und wirklich alles einmal hinterfragt und ob es überhaupt noch zeitgemäß ist. Und das ist ja so der Punkt. Auch deine stetige, ständige Arbeit, die musst du in die Hand nehmen und dann auch dich hinterfragen.
Ja.
Und die schönste Frage ist immer, warum machen wir das? Ja. Also dieses Warum.
Ja, ja.
Und wenn wir, ich habe auch da mit zwei Menschen auch wieder zusammengearbeitet, also mit dem Michael Podniewetz und mit dem Douglas Baldwin. Douglas Baldwin ist amerikanischer Mathematiker und Hobbykoch. Der hat die Formel für Sous-Vide-Garn entwickelt. Weißt du, mit solchen Menschen kann und darf ich dann auch zusammenarbeiten. Weißt du, das macht mich total stolz. Und wenn Douglas dann auch sagt, ja, Heiko, da hast du recht, das freut mich natürlich auch, ne? Weil er geht da wissenschaftlich ran und ich komme eher aus der, ich sag's mal so, ein bisschen komisch, aus der handwerklichen Sache. Natürlich habe ich meine Arbeit oder meine Handwerk, was ich auch verstehe. Aber das beides bringt ein Buch an die Spitze, um das einfach nochmal so zu positionieren, dass es für alle, die es lesen, ein Mehrwert ist.
Ja, und ein Verständnis. Also ganz oft ist es ja Kochen, oder Kochbücher waren ja viele, viele Jahre, ich sage jetzt mal das so plakativ, eine Rezeptsammlung mit tollen Bildern. Ne? Mhm. Wir haben ja viele Rezeptbücher erlebt, da war das Shooting wichtiger als das, was letztendlich an Grammatur daneben stand, sondern man hat unfassbar schöne Food-Impressionen drin gehabt und das sind wirklich auch schöne Bilder, die guckt man sich auch gerne an. Ich bin ja auch kein großer Leser, ich kaufe immer Bücher nur, um sie zu haben, ne? Ich lese sie nie und ich habe auch viele Kochbücher gekauft, einfach weil sie so schön auch, ne, das, also wie die eingebunden waren und ne, dieses Haptik. Und dann hast du aber aufgemacht, aber es war am Ende, ist es eine Rezeptsammlung, so wie meine Oma das auch gemacht hat mit ihrem Buch, ne? Quarkkuchen aufgeschrieben, Foto dazu oder vielleicht irgendwie ausgeschnitten. Ne?
Und manchmal sind es die schönsten Bücher.
ja, das stimmt. und das, was aber wirklich passiert ist, ist, dass da wirklich auch Wissen mit reingegeben wird. Und in deinen Büchern, Heiko, war das schon immer so. Am Ende würde ich aber sagen, wenn man viele deiner Bücher sich anschaut, landest du ja immer bei einem Thema und das ist Geschmack, finde ich. Also das ist so dein Faden, der sich so durchzieht. Ja. Und du sagst oder du hast, glaube ich, mal gesagt, man muss schmecken lernen, um überhaupt kreativ kochen zu können. Ne? Jetzt triffst du natürlich hier auf
die geballte Geschmackskompetenz.
Nein, das nicht, aber ich schmecke natürlich auch gerne. Ne? Und wir haben natürlich beim Wein so ein bisschen den Vorteil, dass wir nie aus einer anderen Ecke kommen. Ne? Also das war unsere Basis. So haben wir als Sommeliers angefangen zu sagen, wir müssen erstmal schmecken können und das benennen. Das ist, glaube ich, oft die Herausforderung, das in Worte zu fassen. Und ich glaube, dass das viele total unterschätzen, wie selbstverständlich das ist, das zu benennen, dass man schmecken kann, ne? Und dass man sich wirklich auch mit Geschmack mal auseinandersetzt. Hast du eine Idee, wie man so schmecken lernen kann? oder wie bringst du es vielleicht bei? Also, ne? Oder wie hast du es dir beigebracht?
Also, schmecken ist erstmal Erfahrung. Mhm. Lange, lange Zeit.
Also hier nochmal viel essen und trinken.
Ja,
hilft viel, auf jeden Fall.
Immer. Und das, was wir, was ich aber auch gelernt habe, also Sommeliers kriegen in ihrer Ausbildung immer wieder die Weine benannt, die Winzer benannt, wo es herkommt. Die bekommen dann auch eine gewisse Grundbeschreibung von ihren, von den Weinen, die sie auch haben. Und dann, wenn du das probierst, du kannst mich immer korrigieren, dann denkst du, das schmecke ich, das kann ich jetzt einfach für mich verinnerlichen.
Und manchmal ist es das, warum du es schmeckst.
Genau,
ne?
Warum
dass du
einfach, schmeckst.
Manchmal sagt dir einer nur, das ist Champagner und Kalk und dann weißt du, okay, das und das könnte da zusammenhängen.
Und solange du Bilder im Kopf hast, die dazu passen, das macht es total einfach. Ja. Was Köche aber auch in der Hand haben, das ist eher nochmal nicht wie die Sommeliers, sondern eher ein Schritt zurück, wie die Winzer es machen mit ihrem Wein.
Ja.
Weil die beeinflussen den Wein ja auch. Ja,
absolut.
Ein Stück weit. Also die nehmen ihn vorher von der Hefe, lassen ihn länger auf der Hefe, machen eine Temperatur, machen den Holz, machen irgendwie nochmal irgendwelchen Quatsch da rein, der drin sein kann und sollte oder auch nicht.
Ja. Den man nicht nachweisen kann. Ja,
genau. Nein, aber und wir Köche haben es selber in der Hand. in der Ausbildung. Wir bekommen in der Ausbildung Dinge gesagt, die schon immer so gewesen sind. Mhm. Und das machen wir jetzt auch so. Das Beste, ich erzähle immer wieder hoch und runter, das so meine Brühe. Weißt du, wir machen in die Brühe immer wieder eine geröstete Zwiebel, machen wir überall, wir machen überall die gleichen Gewürze rein.
Weil ich so und gelernt habe.
Keiner fragt, warum machen wir es? Ja. Warum mache ich in einen Rehfond genau die gleichen Gewürze und Gemüse wie in einen Hühnchenfond? Macht überhaupt keinen Sinn. Also,
aber was glaubst du, warum tun das so wenige, das zu hinterfragen? Warum zerlegen so wenig dieses Essen? Also wie gesagt, ich glaube, bei uns ist es so,
jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht böse werde.
Ja, ich glaube, weil es natürlich auch ein Stück weit Ausbildung ist. Also du musst überlegen, wir Sommeliers haben einfacher, bei uns ist das Teil der Ausbildung.
Natürlich.
Bei den Köchen ist es nie die, also ich glaube, manchmal fehlt die richtige Frage, weißt du?
Ich habe aber nie schmecken gelernt.
Ja, genau.
Also, oder
ja, aber
verändern
es hat ja auch
gelernt.
Keiner gefragt von den Köchen, wie kann ich denn schmecken lernen?
Nein, genau. Ne? Also ich habe es auch nie verändern gelernt, ja. Weil was passiert, wenn ich bei einem Kochprozess, also wenn ich eine Soße einkoche, wenn ich am falschen Ende ein Gewürz oder einen Wein reinmache oder einen Vorgang nochmal abnehme, wo ich Salz dazu mache oder nur ganz kurz abschmecke. Und wenn ich es dann nochmal kochen lasse, was passiert dann? Das muss man verstehen und das muss man verinnerlichen und es verändert sich. Mhm. Und die größte Frage, man muss sich ja immer wieder nur hinterfragen, warum machen wir, oder es gibt ja bis heute immer noch, man soll den gleichen Wein zum Kochen nehmen, den man hinterher trinkt.
Ja.
Völliger Schwachsinn. Entschuldigung. Also,
yes. Rotwein zum Käse könnte man auch jemand zur Disposition stellen.
Hier sitzt mir jemand gegenüber, der gerade wirklich tiefgründig nickt. Also wir haben.
Vor allen Dingen ist es ja selten was übrig, wenn wir kochen.
Natürlich. Also, wenn, ich kann nur sagen, den gleichen Wein zum Essen macht keinen Sinn. Gleiche Region, vielleicht ein gleiches Anbaugebiet, gleiche Traube, den verkochen und ganz zum Schluss nur noch etwas, ein wenig in die Soße machen und nicht mehr ziehen lassen. Oder nur noch ziehen lassen, nicht mehr kochen, nicht mehr verändern in die fertige Soße. Und dann habe ich das volle Aroma, um dann die Brücke
zu bauen, ne?
Zu bauen. Zu den Gerichten. Ja. Es ist ja genauso, weißt du, heute nicht nur, ist ja nicht nur Geschmack, sondern auch Allergene.
Ja.
Wie kriege ich es hin, Allergene aus meinen ganzen Zubereitungen rauszuhalten, damit ich dann einfach safe bin in der gastronomischen Landschaft? Ne, es kommt jemand zu dir ins Restaurant und sagt, ja, ich habe eine Sellerieallergie. Dann sagst du, puh, ist überall Sellerie drin. Ja, weil du hast eine Brühe gekocht, die ist im Salatdressing, da ist Sellerie drin gewesen. Du hast eine Suppe gekocht, oh, tut mir leid, in der Brühe war Sellerie drin. Sie können leider die Zuckerschotensuppe mit den Garnelen nicht essen. Na, weißt du, was ich meine?
Ja, klar, also, weil der Ansatz halt so ist. Ne?
Eben. Und warum lassen wir es nicht weg? Und das habe ich nicht erfunden, sondern ich habe einfach in andere Kulturen geguckt. Und da habe ich auch gesehen, einem asiatischen Koch, wenn du den fragst, warum machst du da kein Gemüse rein oder kein Mirepoix? Oder da fragt er dich, warum soll ich das tun? Warum mache ich das? Und ich will nicht auf andere dann auch zeigen, ich habe in meiner Ausbildung immer wieder gelernt, die gleichen Gewürze in die gleiche Brühe zu machen. Wir machen Senf rein, wir machen Lorbeerblätter rein, wir machen Wacholderbeeren rein, Pfefferkörner. Macht überhaupt keinen Sinn.
In alles, in alle Grundbrühe.
Genau,
ne?
Das ist so, als wenn du Rotwein mit Weißwein mischt und sagst, das ist Rosé.
Ja, und Rosé passt übrigens zu allem. Hier an dieser Stelle nochmal, ne? Rosé passt immer.
Kannst du
von der Vorspeise zum Hauptgang bis zum Dessert und auch noch danach zum Käse, hast du alles mit abgedeckt. Ja. Kann man machen.
Kann man machen.
Du hast mal beschrieben, ich glaube, so schmecken in 6 Gängen. So 6, ne? Also irgendwie erste Biss mit den Augen, glaube ich. Zweite war Lippe. Nee, zweite war Nase, genau,
also,
Auge, also, Nase, so, Lippe. Ne?
Genau, also du hast wirklich immer so unterschiedlich.
Ne?
Es sind so 6 Schritte. Du kriegst erstmal ein Essen vor dich hingestellt. Das nimmst du erstmal visuell nach. Wahr, ob es dir gefällt.
Ja.
Dann riechst du es. Das ist der zweite Schritt.
Ja.
Und dann entscheidet sich in Sekundenbruchteilen schon, ob es dir gefällt. Und wenn du dann nochmal einen Schritt weiter gehst, und da muss man sich nur beobachten, dann nimmt in der Regel jeder den Teller einfach mal in die Hand oder fühlt, ob das Essen warm ist.
Ja, stimmt. Haptik, ne?
Einmal, Haptik.
Ja. Ich hasse lauwarme Suppen. Hasse ich
ja, die aber weißt du, das ist überall.
Mir schmeckt das nicht.
Ja, aber du riechst einfach schon, ob es warm ist.
Ja.
Und du kannst es ja auch beeinflussen.
Ja, auch spüren. Du gehst ja kurz drüber und merkst halt schon.
Nein, du kannst es auch als Restaurantteam kannst es ja auch beeinflussen. Wenn du mit Servietten aufträgst oder mit Handschuhen, dann denkt jeder, ja, das ist heiß, das Essen. Dann hast du den ersten Schritt, den dritten Schritt, schon eigentlich bevor der erste stattgefunden hat, schon mal erledigt.
Vorweggenommen, ja. Ja, genau. Ja.
Und wenn du dann noch sagst, ach, Vorsicht, das ist
heiß.
Kennst du auch, ne? Also, und dann, dann machst du eins und jeder probiert deinen Teller anders. Wenn du ein Steak mit Kartoffeln und Gemüse hast, wo fängst du da an?
Ich glaube, ich bin eher beim Gemüse. Ich starte mit dem Gemüse.
Ich fange beim Steak an.
Ja, krass.
Ja.
Ist ich lasse mir das Beste, irgendwie habe ich immer so das Gefühl bis zum Schluss. Ne? Aber dann ist ja, irgendwie Temperatur weitergezogen. Ne?
Wenn ich Hamburger esse, was ich nicht mache.
Weil da sind Zwiebeln drauf.
Lass ich immer weg. Wenn ich Hamburger essen gehe, ich esse erstmal die Fritten auf. Mhm. Weil ich mag keine lätschigen Fritten.
Ja.
Ne? Also die esse ich immer auf und...
Stimmt, ich müsste eigentlich auch mit Fleisch anfangen.
Aber vierte Phase. Dritte Phase haben wir gerade. Ja. Ne? Dritte Phase ist, du schneidest irgendein Teilchen auf und probierst es. Mhm. Und wenn es dir dann gefällt, dann kontrollierst du nur noch die ersten vier Schritte.
Checkst du nur noch mal durch, ne?
Dann checkst du nur noch mal durch. Mhm. Und dann passiert eins mit dir, wenn du das realisierst, dass die Qualität extrem gut ist, brauchst du keine Quantität.
Ja, das stimmt, da braucht man nicht viel, ne?
Also das ist, das klingt total simpel, was ich dann auch sage, aber das ist total komplex.
Es klingt
komplex.
Ein bisschen verspielt, aber eigentlich ist knallhartes Handwerk.
Wenn man, man muss sich nur beobachten.
Ja.
Essen auf dem Sofa vor einem Fernseher in einer Schüssel mit einem Löffel vor dir, was auch
aber
keiner macht
in
dieser weißt du, was keiner macht? Aber Essen nebenbei funktioniert nicht.
Nein,
das
falsch,
macht dich nicht zufrieden. Ich bin mir sicher, wenn du
Dich satt.
Es macht nicht zufrieden, ist ein Unterschied.
Es macht nicht zufrieden. Auf dir weiß ich. Ich sag ja, dass aber es macht
du sitzt davor und wenn ich dich 3 Minuten später frage, was du gerade gegessen hast, wirst du dich kaum erinnern können. Nee. Wenn du bewusst auf diesen Teller guckst, ist nochmal etwas anders.
Ja, absolut.
Und weißt du, wir in der Gastronomie haben ja, wir haben ja so viele Themen. Mir geht gerade so viel durch den Kopf gerade auch. Also ich hoffe, dass alles hier in diesen Podcast passt.
Ja, passt. Wir können es schneiden. Wir können auch eine Miniserie draus machen.
Also, weißt du, wenn du das ist ja verrückt, wenn du den Teller hingestellt bekommst, dann guckst du auf deinen Teller und wie es so ist, jeder Mensch sagt dem Gegenüber guten Appetit.
Ja.
Wie lange dauert das? 1-2 Sekunden, nicht mehr.
Ja.
Dann guckst du wieder auf den Teller und die Ansicht ist eine andere, die Wahrnehmung ist eine komplett andere.
Ja.
Und wenn du auf den anderen Teller guckst, auch wenn sie das Gleiche haben, auf einmal ändert sich dein Bild komplett. Weißt du?
Ja, total.
Und
aber
weil
ich
hatte immer das Thema, in der Küche haben wir immer gelernt, alles gleich anrichten. Aber wenn du den Gegenüberteller siehst, dann denkst du, das sieht ja ganz anders aus.
Das
irritiert.
Ja.
Es sei denn, du kannst ja ein Konzept draus machen.
Ja, das stimmt. Ah, cool. Aber mir geht es ja immer so, wenn ich auf andere Teller dann gucke, auf meinem Gegenüber, meistens der Teller meines Mannes, dass ich immer denke, er hat das Bessere ausgewählt. Und das macht mich fast ein bisschen neidisch dann.
Aber das ist ja auch wieder so und deswegen sind so diese Sharing Plates sind ja total
begehrt. Ja, ich liebe das sehr. Genau. Ich liebe das sehr. Also ich sage auch immer, wir wählen aus und dann entscheiden wir kurz. Und dann,
du entscheidest.
Genau, und ich entscheide. Ich frage, was von den ganzen Gerichten würdest du denn mitessen wollen? Und dann entscheide ich das aber, weil ich auch immer viel ausprobieren will. Sharing und ist vielleicht so ein bisschen die Brücke auch zu Food Pairing. Das ist das, wofür dich die Branche ja kennt, will ich doch mal so sagen. Ne? Also das Thema gezielte Kombination von Aromen, die, ich will jetzt vielleicht ein bisschen provokativ sagen, auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Wo du so denkst, auf den zweiten Blick passen sie perfekt, wenn man es probiert hat und wenn man sich einlässt. Ich finde, und so ging es mir übrigens auch, als wir uns kennengelernt haben, man braucht so ein bisschen Mut auch, manchmal deine Sachen zu probieren. Wenn man dich kennt, wenn man dich mehrmals erlebt hat, ist das ein blindes Vertrauen. Ne? Mhm. Dass man einfach sagt, egal was, also für mich wäre es zum Beispiel so ein Etikett, was dran ist, hat Heiko gekocht, wenn man mir das hinstellt, esse ich das ohne zu hinterfragen. Mhm. Weil ich so unfassbare Sachen von dir schon probiert habe, wo ich sage, das geht auf jeden Fall in mein kulinarisches Gedächtnis rein. Ne? Aber für jemanden, der das jetzt noch nicht gemacht hat oder auch nicht so, der das noch nie gehört hat. Was ist denn das Prinzip dahinter, wenn man wirklich Aromen kombiniert oder wenn man dieses klassische Food Pairing, wie du es vielleicht vorhin auch schon auch beim Wein Pairing gesagt hast, sondern das, was du machst als Food Pairing, ist ja was anderes. Und was ist denn das Prinzip dahinter?
Also wir gucken einfach, wo Schlüsselaromen, also auch Duftaromen einfach immer wieder nochmal kombinierbar sind. Also es gibt ja unterschiedliche Ansatzpunkte. Also normalerweise füllen wir mit so einem Thema in Workshops auch den ganzen Tag. Also das
können wir ja hinten noch verlinken im Workshop, genau. Aber vielleicht kannst du, mache das jetzt wie Barbara Schöneberger, fassen Sie sich bitte kurz. Genau.
Können Sie das in einem Satz sagen? Der wird lang.
Nein. Wie viel Kommas darf er haben? Ja.
Also Food Pairing ist für mich einfach ein Quantensprung in meiner Kreativität und Entwicklung gewesen. Das habe ich 2002 in einem Artikel vom Focus gelesen, Lachs mit Lakritz. Da haben sie die Zusammenarbeit von dem Herrn Benzi mit dem Herrn Blumenthal dann einfach nochmal beschrieben, Lachs und Lakritz. So, und das hat mich total fasziniert. Und wenn man da weiter einsteigt, also dass dann Lebensmittel die gleichen Duft- und Aromastoffe haben, die kann man miteinander sehr, sehr gut kombinieren, auch wenn es total schräg klingt und die aber, wenn man es schmeckt, total Sinn machen. Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweise, gleich und gleich schmeckt oder du hast einfach Kontraste, also süß-sauer, kennt ja auch jeder.
Aber macht es dann vielleicht Sinn, also für mich in den Service gedacht, gar nicht diese Aromen oder die, also ich sage jetzt mal, gar nicht das Lebensmittel auf die Karte zu setzen, sondern
die Aromenspiele, natürlich.
Das Bild, was im Kopf aufgehen muss, drauf, also weißt du, das Gericht so zu bezeichnen, wie das Gefühl oder das, was als Bild aufgeht, das macht ja einfacher, weil ich sag dir ganz ehrlich, Lachs und Lakritz macht mir Angst. Ne? Dann denke ich so, was ist denn jetzt hier schon
wieder?
Wer ist denn hier? Ich weiß.
Großartig.
Aber du liest das ja, es ist ja, wir sind ja auch in unserer Kultur in Deutschland nicht die super Experimentierfreudigen. Ne? Wir haben ein bisschen Petersilie, wir mögen gerne Stücke
so
Zwiebeln, mögen wir ganz gerne.
Romantik,
ne?
Lager- oder Kaminromantik.
Ja, und wenn du in andere Länder gehst, das ist ja eine ganz andere Aromenfee. Da ist schon immer süß und sauer in der Kombination. Ne? Wir sind da ja in Deutschland, ich sag jetzt mal.
Aber auch Schellfisch mit oder ein Fisch, weißer Fisch mit Senfsoße ist total geil.
Ja.
Aber wenn du da etwas Neues dazu machst, ein Aromabild dazu machst wie Minze. Mhm. Minze hat die gleichen Aromaprofile wie Senf.
Ja.
Auch eine Schärfe. Also wenn man mal hin, wir müssen auch lernen, das sind wir wieder fast mittendrin, schmecken lernen.
Ja, ja. Ne? Das
und
ist die Grundvoraussetzung, auch dieses Food Pairing zu machen.
Und weißt du, ich nenne das immer wir müssen immer so Anker setzen. Mhm. Also was man kennt, was die Kunden kennen. Also
ja,
Fisch mit Senfsoße, super. Wenn du Minze dazu aufschreibst, sind die völlig dabei.
Sind die dabei.
Oder meine Arbeit funktioniert nur, wenn ich vorher über das Essen erzähle.
Genau.
Also ich bin da nicht belebt. Ich glaube, ich hoffe, also jeder, der
nein,
es schon mal erlebt hat.
Du bildest damit Vertrauen. Das ist das, was ich
genau.
sage.
Das und ich schaffe auch Nähe. Das ist nochmal deutlich wichtiger. Ich mache es greifbarer und ich sage nicht, wie manchmal Sommeliers sind, es hat so viel Restsüße. Ich sage dann, wie es auch gemacht worden ist. Und auf einmal gibt es ein größeres Verständnis für das, was dann im Anschluss auch vorgetragen wird. Und wir haben irgendwann mal, gerade mein Lieblingsdessert ist Banane, Petersilie und Weizenbier. So.
Cerealien.
Ja. Und das als Müsli. Nein.
Ja.
Nein, und Maya sitzt hier breit grinsend mir gegenüber und denkt so ein Scheiß.
Nein, aber wenn
man wirklich mal offen ist und an der Flasche Weizenbier mal riecht oder an einem Glas Weizen, dann riecht es nach Banane.
Ja, das stimmt.
Wenn du eine süße Petersilienpesto machst, also Blattpetersilie, eine wirklich Topware, frisch mit Zuckersirup, einfach mixt in einem Blender, also in einem Küchenmixer, das können unterschiedliche Hersteller sein, ihr wisst, was ich meine. Du machst den Deckel auf, es riecht total nach Banane.
Ja.
Wir machen ein Bananen-Petersilien-Eis mit Weizenbier und Bananen in unterschiedlichen Texturen dazu und ich war jetzt vor kurzem auf dem Schleswig-Holstein Gourmet-Festival. 80 Gäste haben im Saal gesessen. Hast du schon mal erlebt, dass 80 Menschen ruhig sind beim Essen?
Ja, wahrscheinlich nicht, weil sie ja also auch Wahnsinn. Was zu trinken
das
hatten.
Das hat mich auch berührt, weißt du? Dann habe ich ja, ich war vorher natürlich im Saal, habe erzählt, was wir alles machen. Aber die haben sich so, die waren auf einmal total aufmerksam.
Das macht
und
eigentlich
alles
nur der Hauptgang normalerweise. Manchmal macht
nein,
es der
Hauptgang ist überhaupt nicht wichtig. Null. Hauptgang ist nicht wichtig. Wirklich so außergewöhnliche Sachen sind wichtig.
Ja, absolut.
Und es war Ruhe. Ich habe das noch nie erlebt. 80 Krass. Menschen in einem Saal auf einer Veranstaltung, wo die sich mit dem Essen auch beschäftigt haben, wo sie alles hinschmecken wollten, wo sie dabei waren, wo sie sich darauf eingelassen haben. Und das ist wo für mich, da muss keiner sagen, das war lecker oder das war sehr gut, das Essen. Oder dieser Augenblick, der berührt mich mehr als alles andere.
Ja, Weil ich aber auch glaube, dass auch du da auch einfach wieder einen Schritt voraus bist. Ich habe das gerade bei dem Hauptgang bewusst gesagt, weil Dessert hat bisher die Menschen, ist ja oft das, was abrundet, was am Ende von einem Abend kommt oder auch von einem Mittagsmenü. Und in meiner Welt und in dem, was ich erlebt habe, ist das Dessert immer das, was auch im Gedächtnis bleibt, aber oft über Optik. Weil du einfach sagst, es wird viel Liebe reingesteckt, es ist viel Detailarbeit, es sind wirklich wunderschöne Teller teilweise. Klar. Und es ist auch oft die Überlagerung von vielen Aromen, also weil einfach viel drauf ist, ne? Und wenn du jetzt einfach sagst, es macht, also du hast drei, ne? Du hast Petersilie, du hast Weizenbier und du hast Banane, ne? Und dann kriegst du ein Schweigen, ne? Also das ist ja, ja. auch farblich jetzt nicht so, dass du sagst, da ist ja jetzt da, hier
das
irgendwie.
Ist
gar,
nein, ne? Ich bin handwerklich bin ich ein Koch. Also es sieht auch wie ein Koch-Dessert
aus. Ja, aber wenn du es dann schaffst, und da finde ich wirklich, dann bist du wieder deiner Zeit voraus. Weil die meisten schaffen das wirklich mit dem Hauptgang, dass du einfach sagst, wenn du die Gäste hinterher interviewst, die sagen, der Hauptgang war das Beste, weil die Soße gut war, weil das Fleisch gut war oder irgendwie die Alternative dazu. Aber wenn die Leute wirklich, Heiko, und wir reden ja hier vom Schleswig-Holsteiner Gourmet-Festival, also die haben ja auch fünf Gänge vorher gehabt, wo du sagst, top, top, top. Die haben Weine im Glas gehabt, wo sie in die Knie gehen. Ne? Ja. Und wenn dann Ruhe bei einem Dessert ist, und wir reden ja über Weizenbier und Banane und Petersilie, also auch das, was, ne, sind ja jetzt auch nicht, und das ist das, was ich anfangs ja gesagt habe, das ist wirklich, was mich beeindruckt. Du brauchst ja gar nicht Kaviar. Du brauchst nicht Taube. Du brauchst auch nicht Gänsestopfleber und Champagner. Und
für viele ist ja auch immer der Hauptgang, immer das Highlight des Menüs. Und ich frage, weißt du, was ich als allererstes vergesse, wenn ich aus einem Restaurant bin, wenn ich über das Essen später erzählen soll, ist das Hauptgericht. Mhm. Vielleicht bin ich da ganz alleine. Also natürlich alles top, was du auch gerade beschrieben hast. Top Soßen, top zubereitet. Viele schöne Beilagen dazu, auch wunderschön angerichtet. Aber für mich ist es im Umkehrschluss nur Fleisch. Mhm. Ne? Also, ich mag Fleisch natürlich essen, aber ich kann auch erklären, warum das so ist. Mhm. Weil du gewöhnst dich an die Küche innerhalb, wenn du ein Achtgang-Menü isst, hast du nach vier Gängen, kennst du die Handschrift der Küche.
Ja, das stimmt.
Dann hast du dich an den Geschmack der Küche gewöhnt.
Und das ist, ne?
Genau. Und dann ist es, das ist so, wenn du immer den gleichen Wein trinkst.
Ja.
Dann sagst du auch,
bei der Verkostung, wenn du 80 Mal Riesling hast, wird es halt hinten für 79 schwer, ne?
Genau.
Ja, auch wieder Riesling.
Und dann gewöhnst du dich dran auch. Also da muss man sich auch immer wieder nur selber beobachten auch. Also dann ist es total schwer für viele Köche, dann einfach da nochmal eins oben drauf zu setzen. Natürlich ist alles immer absolut perfekt. Absolut perfekt, top. Aber wenn ich gefragt werde, und dann gibt es ja so einen Bruch, dann gibt es ja meistens bei den Weinen auch nochmal einen Bruch. Dann gibt es auf einmal Rotwein. Manchmal wurde vorher noch ein eiskaltes Sorbet dann auch serviert. Völliger Schwachsinn.
Zitrone sehr gerne.
Zitrone und Bombe, ne? Und dann hast du einen Rotwein hinterher, der alles zerschießt irgendwie auch. Also, weißt du, dann kommst du ja gar nicht mehr
Zitrone
zurecht.
Zitrone und Minze dann rüber auf Rotwein, das ist echt gut.
Aber du kennst das auch, ne? Ja. Und man denkt so, warum machen wir das? Mhm.
Weil ich es so gelernt habe.
Genau, weil wir es so gelernt haben. Und aber weißt du, warum kann ich nicht auch einen Rotwein, wenn ich ein Beaujolais auch habe, ein Beaujolais Spinat habe? Ja. Weißt du, wir haben früher Beaujolais Spinat zum Steinbutt gemacht. Ja. Großartig. Dann trinkst du einen gekühlten Beaujolais dazu.
Ja, total.
Warum auch
also Temperatur
nicht?
Ist ja eh natürlich. Super spannend im Wein. Ja. Ne? Du kannst aber, ja schon viel da auch machen. Ne?
Nochmal, du hast beim Hauptgang, kennst du die Küche.
Ja.
Also
bist du eingegrooft, ja.
Ne? Also und das haben wir, das und beim Dessert ist es nochmal eine ganz andere Welt. Auf einmal hast du eine süße Welt. Mhm. Meine Desserts sind aber auch nicht süß.
Nee.
Du hast eine Aromenwelt. Also das ist so der Unterschied.
Das ist immer das, was bei dir da im Vordergrund steht. Ne?
Ja.
Wir reden ja viel über Zukunft der Küche.
Ja.
Ne? Wir beide, du besonders noch einen Ticken mehr als ich. Ich versuche immer die Zukunft, ich sag jetzt mal so, in der Gesamtgastronomie irgendwie zu beeinflussen. Und was mir auffällt in den letzten, vielleicht in den letzten zwei Jahren, wenn man so Interviews von dir sieht, wenn man dich in Talkrunden hört, du findest sehr klare Worte, was so die Zukunft der Küche bedeutet. Und ich finde auch, manchmal ist es auch oft das Gegenteil von dem, was wir so glauben, was das braucht.
Was wir leben,
ne?
Vielleicht
genau.
auch.
Genau, ja. Und du findest auch klare Worte zum Thema Ausbildung. Was ja für mich und auch für dich, glaube ich, untrennbar mit Zukunft der Küche zusammenhängt. Ja, ne? Und du sagst, unsere Kochausbildung ist von gestern. Das, ne? Jetzt gab es ja gerade eine Reform und ich bin in der Tat gerade nicht so firm in dem Rahmenplan für Köche. Ich weiß, im Service ist da gerade viel passiert. Also da ist ein bisschen was passiert. Das stellt auch viele Betriebe vor Herausforderungen. Ne? Ich habe mal eine Ausbildung oder einen Abschluss als Köchin gemacht. Ich war dann auch mal
sowas.
Ne? Ich habe dann auch mal die Prüfung abgelegt. Und ich sag dir eins, wir haben einen Warenkorb gekriegt und ich weiß noch in meiner Sache, und das, gut, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich glaube, es hat sich gar nicht so viel verändert, weil wenn ich mich mit Küchenmeistern zum Beispiel unterhalte, es gab jetzt noch einen vor 5 Jahren oder so oder vor 3 Jahren, der musste in seinem Meistersystem Reis-Trautmannsdorf kochen. So. Also ich würde sagen, vielleicht hat sich das dieses Jahr geändert. Das ist jetzt 3 Jahre her. Ne? Also das ist
nicht wahr.
Doch, Reis-Trautmannsdorf.
Ich sage immer, das ist bei Azubis in der Zwischenprüfung.
Ja, aber das ist auch noch schlimm.
Ja,
also ist auch schon,
ist ganz
also können wir, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass wir irgendwie gefühlt immer noch ausbilden wie vor 30 Jahren?
Wir schreiben Schreibmaschine.
Ja.
Ich habe das irgendwann mal gesagt. Also wir schreiben eigentlich in der Küche manchmal nur Schreibmaschine. Also wir bilden so aus, wie es eigentlich auch gar nicht mal sein sollte. Wir vermissen, weißt du, wenn in manchen Berufsschulen noch Sport als Unterrichtsfach da steht oder Religion, dann muss ich mich hinterfragen auch. Also natürlich kenne ich den Ausbildungsrahmenplan, den neuen auch, aber der ist jetzt schon wieder alt. Da haben sie 15 Jahre dran gearbeitet.
Ja,
der ist jetzt schon wieder alt.
Muss ja erst mal durch
die Kommission. Also es müssen einfach, ich sag mal, grundlegende Dinge dann einfach auch nochmal geändert werden. Also ich glaube, dass dann einfach eine Gleichheit in der Ausbildung einfach nochmal passieren muss, dass dann jedem Azubi oder jedem jungen Menschen dann immer wieder das Gleiche dann auch gezeigt wird, was er dann noch machen muss. Mhm. Manche Ausbilder schaffen das, ich sage das wirklich sehr, sehr liebevoll jetzt, die schaffen es nicht im Tagesgeschäft ihren jungen Menschen das auch mit auf den Weg zu bringen, wo sie Verantwortung für übernommen haben. Und diese Verantwortung ist so, wenn ich in einer GV, also in der Großverpflegung arbeite, dann muss ich auch mal einen ganzen Fisch zeigen und ich muss ihm eigentlich auch zeigen, wie der zerlegt wird.
Ja.
Und gerade passiert immer eins, da werden sich die Bälle hin und her geschoben.
Wer ist schuld?
So, genau, wer ist schuld? Also die Schule sagen, nee, das lernst du in den Betrieben.
Genau,
und andersrum.
Das genau. Berufsschule genau. Lernen, genau.
Nee, Quatsch, die Berufsschulen haben überhaupt nicht das Budget, um einfach Fische einzukaufen, ja, dass dann 24 Schüler da stehen und die Fische filetieren.
Ja.
Ich habe jetzt vor kurzem für meinen Partner Frische Paradies haben wir 2 Seminare gemacht. Jetzt kommen noch 2 im Herbst, wo wir einfach mal Fische filetiert
ja,
haben.
Dann der
zweites und drittes Lehrjahr.
Ja, könnt. Ich habe es noch nie gemacht, ne?
Maja, da kriegst du Tränen.
Ja, ich weiß. Ich kenne das auch bei unseren Hofhasen.
Die haben noch nie, ich krieg ihr Gänsehaut.
Ja.
Die haben es noch nie gemacht.
Ja. Und du hast da auch eine harte Rechnung aufgemacht, ne? Also die tut echt weh.
Ich finde das duale System für gescheitert für die Gastronomie.
Genau.
Das ist einfach Fakt und das kann ich einfach sagen. Weil manche, ich will nicht sagen alle, manche, gut zu hören jetzt, ihrer Verantwortung nicht bewusst oder nicht gerecht werden.
Für uns sind immer noch, also für viele sind immer noch auszubildende Arbeitskräfte und ich sage jetzt bewusst nicht das Wort, was davor gehört, das Adjektiv,
ja,
aber
genau,
es ist leider so.
Ja.
Und ich sage meinen Unternehmen immer, wenn es natürlich auch immer das Thema kommt, wenn wir gerufen werden, Mensch, mach mal was mit für die Auszubildenden, ne, dann ist es immer so, wo ich einfach sage, also ihr müsst euch eins darüber im Klaren sein, wenn ihr euch für Ausbildung entscheidet, die müsst ihr euch leisten können und
ja,
leisten wollen. Das ist ein Invest. In Invest,
ja,
und deswegen
genau,
reden wir drüber, in die Zukunft. Und
ja,
du hast so eine ganz harte Rechnung aufgemacht, und das hat mich wirklich gestoppt. Es geht gar nicht darum, und das haben wir beide schon in einigen Talkrunden
ja,
auch gehabt, dass ich habe irgendwann mal gesagt, wir brauchen ja auch Menschen, die in der Branche bleiben wollen.
Natürlich.
Deine Rechnung ist noch ein bisschen schärfer, weil du sagst, nach 3 Jahren ist die Hälfte der Berufseinsteiger weg. Nach
genau,
weiteren
nach
5 Jahren,
ne?
Nach der Ausbildung,
genau.
Nach weiteren Jahren gehen nochmal bis zu 30%. So, dann erst die Hälfte, dann gehen nochmal 30% und am Ende bleiben von 100 ausgebildeten Köchen vielleicht 20, wenn wir Glück haben.
Genau, also 20%
ja,
also sind belegbare Zahlen.
Genau.
Also mal sind 22 mal 18%,
genau,
also unterm Strich bleiben
genau,
20.
Genau, also 18 wäre ja noch dramatischer.
Genau,
ne?
Ja.
Und wie gesagt, ich sage ganz oft, wir brauchen auch Menschen, weil es immer um das Thema Fachkräftemangel
ja,
geht. Ne? Dann sage ich, okay, wir gucken immer, wie kriegen wir die Leute rein. Ne?
Ja.
Wir beide sind uns einig, wir müssen ja auch irgendwas schaffen, damit wir die nicht im System wieder verlieren.
Ja,
ne?
Ja, also wir müssen sie begeistern auf der einen Seite, wir müssen Verantwortung auch übergeben können.
Ja.
Aber weißt du, das ist nicht erst seit gestern so.
Nein.
Also ich habe
ja
gerade gesagt, ich bin im 44. Ausbildungsjahr.
Ja.
Das haben wir seit 40 Jahren nicht richtig gemacht
ja,
oder länger. Wir haben die Leute einfach, ich sag mal, nicht richtig ausgebildet und das fällt uns heute auf die Füße. 40 Jahre haben wir dafür gebraucht und ich glaube, wir brauchen 15 bis 20 Jahre, bis das wieder aufgebaut ist. Das tut mir echt leid, dass ich das für diese Branche einfach auch immer wieder nochmal sagen kann und vielleicht auch muss. Weil nur dann überlegt man sich vielleicht auch, ist das richtig, was er gesagt hat?
Mhm.
Und wenn es nur der Anstoß zum Nachdenken ist und dass jeder seine Art und Weise des Umgehens mit den Auszubildenden oder mit den jungen Menschen einfach auch ändert, haben wir schon etwas geschafft. und auch geschaffen.
Ja.
Und das ist einfach so der Punkt. Also ich liebe die universitäre oder College-Ausbildung in USA, in Malaysia, wo ich lange, lange Zeit auch immer wieder unterrichtet habe, wo ich junge Studenten ausgebildet habe im Kochen. Mhm. Aber du musst gar nicht über den Teich fahren. Mhm. Das findet in Italien, in Frankreich statt.
Ja.
Denen fehlt natürlich die Praxis.
Ja.
Aber es sind alles gleichmäßig ausgebildete junge Menschen, die total wissen, was da einfach auch gerade passiert. Die einen Fisch filetieren können, die Nudelteig machen können, die vielleicht auch ein bisschen Patisserie auch können. Und ich glaube auch daran, dass man eine universitäre Ausbildung einfach nochmal schaffen kann und noch sollte.
Mhm.
Weil dann kannst du selbst entscheiden, ob ich nur Kekse machen kann oder mhm. Suppen und Soßen oder irgendwas oder mach nur Vorspeisen. Und dann mache ich den nächsten Schein für die nächste Ausbildung mhm. und kann mich dadurch qualifizieren.
Ich habe das ein bisschen vorbereitet. Also ich habe ein bisschen mhm. darüber nachgedacht, als du es gesagt hast, dass ich muss auf jeden Fall diese Frage stellen, weil es wäre natürlich einfach zu sagen, es liegt an der Generation. Das ist auch das, was mir ständig begegnet. Ne? Dass man dann sagt, okay, die junge Generation, die haben alle keinen Bock mehr auf Gastro, die haben keinen Bock mehr auf Nein. Kochen. Das ist ein harter Job, es ist ein Nein. harter Beruf, es ist eine harte Branche. Wir beide sind da anderer Meinung. Ne? Und ich glaube, wir haben auch gerade einleuchtend erklärt oder auch du hast es erklärt und ich sage es auch immer wieder, dass es in unserer Verantwortung als Ausbilder liegt, das auch wahrzunehmen und die mitzunehmen und zu begeistern, weil uns hat man auch mal begeistert, ne? Also muss man ja ganz klar sagen. Ne? Und es war noch nie eine einfache Ausbildung und trotzdem sind wir geblieben und haben die auch gut zu Ende gemacht.
Mhm.
Aber was ich immer finde, du kritisierst ja nicht nur, du bringst ja auch Lösungen und Vorschläge mit. Jetzt hast du schon ein bisschen was angeteasert, aber ich würde das gerne mal nacheinander auseinandernehmen. Du hast gesagt, es müsste eigentlich so ein bisschen neu gedacht werden in so drei Steps. Das erste ist, das hast du, glaube ich, gerade schon mal so ein bisschen nebenbei gesagt, diese Vereinheitlichung. Ne? Was bedeutet das und was müsste denn der Ausschnitt sein, den der Betrieb da macht? Ne? Oder was müsste denn diese Vereinheitlichung, wie wäre denn deine ideale dreijährige Ausbildung als Koch? Also das, erstens Vereinheitlichung, also richtig?
Erstens, 3 Jahre sind viel zu kurz für eine Kochausbildung.
44 machst du.
Aber wir haben eine Verantwortung.
Ja.
Weil wir gehen mit Lebensmitteln um, die wir einem unbekannten Menschen einfach auch offerieren.
Ja.
Da haben wir eine Verantwortung. Also hygienetechnisch wie auch in der Zubereitung.
Ja. Das wäre alles in dieser Basis.
Genau. Also das wäre so Basis.
Das müssen ja alle gleich haben, ne? Egal, ob ich in die Sterne-Gastronomie gehe, ob ich in dieses Thema gehe, ob ich am Ende, ne?
Egal. Genau. Und ich glaube, wir müssen die Ausbildung einfach auf deutlich breitere Beine nochmal stehen. Mhm. Wir müssen umdenken. Religion gehört nicht mal in die Ausbildungs- oder in die Berufsschulen, sondern Ethik. Mhm. Hat auch was mit Religion zu tun, aber da müssen genau solche Leute einfach nochmal rein, die Farmer sind, mhm. die Entwickler sind. Da kann auch ein Gläubiger rein.
Ja.
Über so Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln auch hat. Und es muss Technologie einfach weiter rein. Mhm. Wir müssen heute lernen auch oder ausbilden, wie gehe ich mit Convenience-Lebensmitteln um? Wie mache ich das?
Und auch mit der ganzen Kochtechnik, die
natürlich
mittlerweile da ist.
Technologie.
Ne? Früher haben wir nur gelernt, wir müssen Feuer machen.
Oder Gas.
Oder Gas antreten.
Ich habe auf Gas noch gelernt. Also
und heute ist ja so viel Technologie in der Küche. Ne?
Induktion auch. Und
ja, fast wie Raumschiffe.
Und was mich immer wieder erschreckt, dass dann auch nun ein kleiner Bruchteil an Möglichkeiten, was die Gastronomie oder was die Technologie innerhalb der innerhalb der technologischen Entwicklung einfach nochmal mit sich gebracht hat, was da einfach genutzt wird. Also Konvektomatenhersteller sagen, ja, zwischen 8% und 10% wird nur genutzt, was diese Geräte tatsächlich können.
Ja.
Und das ist nicht alles. Mhm. Weißt du, in der ich bin ja manchmal im Laborbedarf unterwegs, weil ich der Magnetfeldrührer. Da steht keiner mehr und rührt dann die Soße um. Nein, das macht ein Gerät und wir haben die Möglichkeiten.
Ja.
Warum mache ich nicht nur ein Magnetstückchen rein und das ist eine Kleinigkeit? Da muss keiner mehr drauf achten, dass die Suppe anbrennt.
Wir machen nochmal eine zweite Folge, Heiko, dann gehen wir nur mal so über Techniken und abgefahrenes, wie sie euer Raumschiff küssen und was vor allem in deinen Küchen immer.
Nein, aber
du immer anreist zu messen mit deinen ganzen Raumschiffsachen da denke ich immer so, okay, was hat er heute wieder für ein neues Gerät dabei?
Maya, also eins, weißt du, wenn Sous-Vide in manchen Küchen noch nicht zugelassen, bei Prüfungen nicht zugelassen ist. Das ist 1972 entwickelt worden. Wie lange muss eine Küchentechnologie da sein, als Tradition bewertet zu werden? Ich fasse mir gerade an die Stirn.
Ich glaube, Induktion ist jetzt anerkannt.
Ja, aber auch die Prozesse haben sich da, die Abläufe haben sich geändert.
Ich bin absolut bei dir, aber die Frage ist, wo setzen wir an? Ne? Also Vereinheitlichung, wir müssen so ein bisschen hier, machen jetzt mal zurück zum roten Faden. Ne? vereinheit. Ich möchte auch nicht, dass du dich hier in Rage rennst, weil unsere Champagnerflasche ist jetzt auch fast leer. Ich kriege dich ja gar nicht vom Puls dann mehr runter. Muss ich hier gleich nochmal jemanden anrufen. Vereinheitlichung finde ich super wichtig, dass wir die Basis haben. Und ganz wichtige Sachen, dass du sagst, Ethik muss mit rein, Technologie muss mit rein. Ne? Das zweite, schmecken. Genau, das ist alles Basis. Ne?
Basis.
So haben wir in der Familienausbildung, ist bei uns mit drin. Ne? Ja. Ist ganz, ganz wichtig, dass wir es auch in die Küche transportieren. Zweite, sagst du, ist Spezialisierung.
Ja.
Das klingt ja so ein bisschen nach einem Widerspruch. Erst sagen wir, erst müsst ihr alles können oder zumindest alles verstehen oder mal gemacht haben, mal gesehen haben und dann, ne? Und übrigens, weißt du, bei den Winzern ist es übrigens so, ne? Die Winzer haben ja 3 Jahre Ausbildung in unterschiedlichen Betrieben. Also die könnten rein theoretisch einmal Basis machen, ne? So ist überhaupt der Winzerberuf, ne? Dann gehen die und sagen, wir machen jetzt mal hier Kellerei. Ne? Machen mal groß und Tanks und Masse und LKWs.
Jeder
und
Arzt kriegt das.
Ja.
Ein Arzt muss den menschlichen Körper verstehen, weil sonst kann er nicht arbeiten. Und dann wird er Internist, Kardiologe oder Ohren- und HNO-Arzt. Also, ne, was ihn interessiert.
Aber ich glaube, es braucht. Ne? Also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, dass du sagst, erst machen wir es breit und dann machen wir es doch wieder eng, wie ein Widerspruch. Aber eigentlich ist es genau das, was du brauchst. Ne?
Genau. Und Patissiers. Patissiers sind manchmal gelernte Köche.
Ja.
Und warum? Weil sie das Verständnis für eine Küche auch haben wollen.
Genau.
Viele Patissiers
sind sie sich. Ne?
Natürlich. Ja. Also ich sag mal, einige Patissiers sind ja auch gelernte Konditoren. Ja. Aber es ist ein ganz anderes handwerkliches Basisausbildung.
Auch an Herangehensweise, an Rezepturen und solche Geschichten.
Ganz anders. Ne? Ganz anders.
Und der dritte Punkt ist, das ist glaube ich das, wovon in der Küche am wenigsten geredet wird. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, das Thema Resilienz. Du hast es ein bisschen auf die andere Seite gezogen und hast gesagt, also wir brauchen natürlich auch eine Resilienz als Ausbilder, ne? Das bedeutet, dass wir unserer Verantwortung bewusst werden und uns auch bewusst Zeit nehmen zum Ausbilden. Aber, und das fand ich einen super wichtigen Ansatz, ohne jetzt hier, ich sag jetzt mal so abzudriften in die Esoterik, ne? Aber zu überlegen, wie schafft man das eigentlich, körperlich und auch kopftechnisch gesund und fit zu bleiben, um diesen Job überhaupt bestehen oder in dieser Branche, in diesem Job, in diesem, man muss ja a point, also auf den Punkt liefern, ne, das überhaupt machen zu können. Und das wird gar nicht ausgebildet bei uns.
Nee. Also eigentlich musst du diese Leidenschaft oder dieses Flämmchen oder dieses Feuer dann einfach auch entfachen können. Ja. Und das machst du einfach nur durch Motivation, durch Förderung, durch Weiterbildung und durch Motivation ist so einfach immer wieder so der Punkt, auch wo du dann die jungen Menschen oder auch jeden Mitarbeiter, nicht nur die jungen Menschen in der Ausbildung, sondern auch jeden Mitarbeiter nochmal mehr an dein Unternehmen dann einfach nochmal binden kannst. Sonst funktioniert das nicht, glaube ich einfach.
Du hast vorhin gesagt, du warst ja auch, und das ist das, was du ja auch genau so machst, du bist ja auch immer wieder in Berufsschulen. Mhm. Du warst, glaube ich, gerade jetzt mit dem Verband der Köche bei einem Workshop mit Auszubildenden.
Ja, also wir haben in diesem Jahr, glaube ich, 6 Workshops schon gemacht.
Genau, einer war Hering.
Hering, genau.
Da war es irgendwie noch, ich habe gesehen, da war Lakritze dabei, Curry. Ne?
Hering mit Lakritz, sehr gut.
Ich glaube, dein Rat ist ja sehr häufig, durfte ich das schon hören, ist irgendwie so Mut zum Würzen, ne?
Ja, genau.
Und Würzen heißt ja nicht viel für dich, sondern.
Und nicht salzen, ist auch wichtig.
Ja, genau. Aber wenn du auf solche Auszubildenden triffst, du hast es ja jetzt auch gerade mit Frische Paradies gesagt, jetzt hast du die Auszubildenden da und nimmst ganze Fische aus. Was passiert mit so einem Azubi, der dich das erste Mal erlebt?
Da bin ich gerade einfach nicht mehr eingestiegen. Das fiel mir gerade nochmal gut, dass du mich nochmal dran erinnerst.
Ja, dafür bin ich da.
Die jungen, geht sehr gut. Die jungen Menschen sind total reflektiert. Die sind manchmal reflektierter als manch gesetzter Koch, der dann zur Weiterbildung kommt. Die sind sowas, du hast gerade die junge Generation, den Nachwuchs angesprochen und einfach viele sind da nicht happy mit. Ich habe so viele junge Menschen kennengelernt, junge Leute, die auf einmal gesagt haben, boah, Alter, das mag ich und die haben sehr konkrete Fragen. Die haben sich vorbereitet.
Ja, klar.
Die sind in das Seminar gekommen, haben Spaß gehabt, die wussten, wo sie hinkommen. Die waren sowas von auf den Punkt. Und die haben mich manchmal zur Verzweiflung getrieben, auch weil sie einfach nicht aufgehört haben zu fragen.
Ich glaube, wir waren nicht anders.
Weißt du, was ich meine?
Also ich war auch, das ist auch heute noch so, ich bin ja so ein Seminar-Junkie, wie du weißt.
Ja,
ne? Und ich glaube, dir ist das übrigens auch so, wenn du etwas Neues entdeckst, du bist auch jemand, der viele Fragen stellt. Du willst es wissen. Und ich ermutige auch immer alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Workshops, in meinen Seminaren oder auch wenn ich an den Berufsschulen unterwegs bin, ich sage, nutzt diesen Tag und stellt alle eure Fragen, die ihr habt. Und ich sage euch, jeder in diesem Raum hat mindestens eine von den Fragen, die ihr äußert, im Kopf und traut sich, sie nicht
und
zu stellen.
Geh in die Konfrontation.
Ja, und hinterfrage, warum?
Und
ist das
richtig? Geh auch mit deinem Ausbilder in die Konfrontation. Ja. Also Entschuldigung, das ist hart, das weißt du selbst. Aber,
ja, ich weiß.
Aber weißt du, wenn du sagst, du bist doof, das funktioniert nicht.
Nee, respektvoll.
Auch.
Ne?
Aber respektvoll. Ja. Man kann das einfach alles hinterfragen, was man da tut. Und weißt du, heute hilft dir ja, ich sag mal, das Internet, es hilft dir KI, einfach auch, um manche Sachen einfach dann nochmal zu hinterlegen oder das einfach nochmal dieses Bewusstsein nochmal zu schärfen, dass diese Branche wirklich auch gute und richtig gut ausgebildete Menschen auch
braucht.
Absolut.
Und das geht halt nur, wenn du Fragen stellst. Und das ist zum Beispiel auch, ich habe eine Tochter und die ist auch jemand, ich glaube, es ist kein Geschenk, sie in der Klasse zu haben als Lehrerin, muss man sagen. Aber ich ermutige meine Tochter wirklich, respektvoll auch mal Lehrer zu hinterfragen. Ich mache das wirklich, weil ich einfach denke, es geht um Augenhöhe, es geht immer um das Wie, es geht never ever um das Was.
Natürlich.
Nie. Wenn du Fragen hast, dann frage. Hinterfrage Dinge, die dir gesagt werden, wo du glaubst, dass du da noch eine Info brauchst oder dass du es verstehen willst. Und für mich war das auch immer so in der Schule. Ich musste 50% weniger lernen als meine Mitschülerinnen, weil ich einfach so lange hinterfragt habe, bis ich es verstanden habe, bis ich es mir herleiten konnte.
Du musst es verstehen. Ne? Natürlich,
genau.
Darum geht es. Es gibt nur ein Verständnis.
Ich kann gar nicht gut auswendig lernen. Ne? Also Gedichte auswendig lernen war eine Vollkatastrophe für mich. Formeln, die ich verstanden habe, warum ist die Formel so? Ne? Dann konnte ich sie umstellen, dann konnte ich sie verwenden. Aber
das nimmst du auf wie ein Schwamm.
Ja.
Alles, wo du Spaß dran hast. Also das ist vielleicht auch der Punkt.
Und was du anwenden kannst wieder. Ne?
Wo du Spaß dran hast. Auf einmal, du saugst es auf wie ein Schwamm.
Ja.
Weißt du, und erst ist, also jeder, weißt du, jeder, wenn man das auf Auszubildende überträgt, ein Schwamm ist ja erst immer wieder jemand, der sehr störrisch ist.
Ja.
Ne? Also, aber wenn du den Schwamm bewegst im Wasser, auf einmal nimmt er das Wasser auf.
Ja.
Das ist ein schönes Bild und ich glaube, das sollte man sich einfach auch, wenn ich diesen, dem jungen Menschen, ich will nicht sagen als Schwamm einfach auch das nochmal zeige, aber dieses Bild, wenn ich ihn bewege, wenn ich ihn motiviere, also dieses Bewegen ist ein Motivieren und mehr nicht.
Ja.
Und dann nimmt er mehr Wasser auf.
Ja.
Dann nimmt er mehr Wissen auf.
Ja.
Und dann reflektiert er auf einmal. Und was ja auch der Umkehrschluss ist, wenn ich Menschen um mich herum habe, die auch einmal den Kopf selber anstellen können und auch dürfen, ist auch der Unterschied.
Ja, absolut.
Ne? Dann helfen sie mir auch noch mal mehr in dem Unternehmen. Also ich habe selten erlebt, also ich habe in Essen in der Residence gearbeitet in der Zeit. Ich habe einmal erlebt, dass ein Auszubildender im, glaube ich, zweiten oder dritten Lehrjahr war, dann direkt zum Kommi befördert worden ist, weil er einfach extrem gut gewesen und auch das Gehalt bekommen hat.
Mhm.
Und das muss man sich auch mal als Beispiel und als Vorbild dann einfach nehmen. Also Wertschätzung.
Aber du brauchst
also
halt viel Wissen, um
die
es
Arbeit
transferiert einsetzen
natürlich,
zu können. Ne? Und
natürlich.
Deswegen ist es halt richtig, Fragen zu stellen.
Ja.
Heiko, ich will jetzt nochmal so einen kleinen Switch machen und mit dir auf etwas schauen, was dir vielleicht gar nicht, also weil ich weiß, so wie ich dich kenne, dass du gar nicht so oft dahin schaust. Ne?
Mhm.
Und zwar so wie die Branche dich sieht. 6-mal in Folge zum Impulsgeber gewählt. Sie nennen dich den Professor, den Aromenpapst. Ich glaube, unser geschätzter Kollege Tim Melzer hat dich mal als den Godfather of Taste bezeichnet. Mhm. Und
nach ihm? Entschuldigung.
Ganz wichtig, Heiko hat es gesagt. Was macht das mit einem, wenn die eigene Zunft dich so sieht?
Ich empfinde das als wirkliche Wertschätzung.
Mhm.
Und für mich ist es komplett normal, auch wenn das immer absurd klingt, wenn ich das sage. Ich habe diese Auszeichnung 6-mal Impulsgeber bekommen. Ich bin aber nie stehen geblieben. Ich habe ich habe diese Auszeichnung erhalten. Ich habe mich extrem drüber gefreut, weil es natürlich auch, es ist sowas wie ein Branchen-Oscar.
Absolut.
Weil nur Fachleute oder Leute aus der Branche konnten dich da einfach auch wählen.
Also nicht die Gäste wählen dich dazu, sondern Kollegen.
Kollegen, genau.
Leute, die das wirklich beurteilen können. Ne?
Und das ist so der Punkt auch gewesen. Und das ist eine sehr, sehr große Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Ich habe das so 2 Tage genossen, vielleicht auch 3 und dann habe einfach weitergemacht.
Dann warst du weitermachen, ne?
Genau.
Aber ich glaube, um das auch bewerten zu können, musst du das ja auch zur Verfügung stellen. Und das ist so ein bisschen der Kern auch für mich, dass du ja dein Wissen nicht wirklich hütest. Früher war das so, kannst du mich gerne korrigieren, weil du das besser weißt als ich, Köche haben schon ihre Rezepte bewacht wie ein Schatz. Also ich bin ja auch durch die Sterne-Gastronomie getingelt, damals noch mit einem Koch an meiner Seite. Und bevor der von einem Postenchef das Salatdressing bekommen hat, also dass er es dann selber machen konnte, ne, Also es fehlte immer.
Für mich eine Vollkatastrophe.
Aber es fehlte immer was. Ja. Ne? Auch wenn du Kochbücher gekauft hast am Anfang, du hast das nachgekocht, du hattest die Ausbildung, du hast neben dem gestanden, du wusstest, wenn ich das Ding, ich habe das gesehen, ich habe es 100.000 Mal gesehen und du hast das Kochbuch gekauft, du hast die Fähigkeit und die Technik gehabt und trotzdem fehlte etwas in der Grammatur, in einer Zutat, das genauso schmeckt, wie es da. Das war früher so. Ne? Du machst ja genau das Gegenteil.
Ich erzähle alles.
Ja. Das ist ich übrigens erzähl. So, hast du vielleicht so ein bisschen mit einem weiteren Kollegen gemeinsam, einem Bäcker aus Hamburg, liebe Grüße, Jan Jochen, der macht das ja auch sehr plakativ. Ne? Ja. Und der wird auch immer wieder gesagt, du kannst das alles nicht rausgeben, das ist ja dein Wissen. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich.
Also wenn ich mein Wissen nicht teilen wollen würde, dann dürfte ich keine Bücher schreiben. Das ist der erste Punkt. Wenn ich die Sorge hätte, dass ich kopiert werde, dann dürfte ich nichts publizieren oder offen darstellen.
Ja, ich finde ja, Kopien ist also, ja trotzdem immer nur zweiter sein, ne?
Genau. Aber ich finde das genau richtig, um dann diese ganzen Sachen dann einfach auch nochmal zu teilen. Also mich hat es früher genervt, dass dann Köcher, wie du es gerade beschrieben hast,
auf ihren Rezepten
rumgesessen haben. Und wenn man einfach mal im Kopf hat, was dann einfach nochmal passiert ist, du schadest ja auch eigentlich dem Unternehmen.
Ja.
Also du schadest dem Unternehmen, indem du gemeinsam auch arbeitest, wenn du auf einmal schwankende Ergebnisse
weil
hast.
Zutat und, oder eine Grammatur
weißt du, du hast frei als, ich sag mal, als Koch A und du gibst das nicht weiter, was Koch B dann einfach auch macht. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil insgesamt trifft es ja das Unternehmen und das muss man einfach auch verinnerlichen. Und die unternehmerische Größe, das sind natürlich auch immer wieder noch die Mitarbeiter, die das auch nochmal mit beeinflussen. Auch. Mhm. Und deswegen alles raus damit. Heute habe ich 15 Geheimnisse, das sind meine Eigenmarken. Mhm. Ne? Also unsere Eigenmarken, die wir haben auch und die Rezepte, die gebe ich nicht raus.
Die muss man ja auch nicht nachgucken, weil die kann man ja ganz gut bei dir kaufen.
Die kann man kaufen, genau.
Da kann man,
genau.
da kann man einfach das Original nehmen.
Ja, aber viele sagen, wie hast du das gemacht? Ja, dann sage ich immer, ich habe 15 Geheimnisse oder 17 mittlerweile, die kann man bei uns kaufen auch. Also das ist so, als wenn du den Chef von Coca-Cola fragen würdest,
wie
den
Rezept hat ja auch noch keiner rausgefunden.
Nee, und das weiß er auch nicht.
Ja, er weiß es auch nicht, genau. Was mich noch umtreibt, Heiko, und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, ist immer so ein bisschen das Thema Wertschätzung in unserer Branche, ne? Und da wir ja gerade selber beide in Frankreich unterwegs waren, ist das so, wenn ich so rückblickend, ich war erst im Burgund, da ist es mir aufgefallen, jetzt nochmal zusammen in der Champagne, die sind oft ein gutes Stück gehobener im Preis als wir. Mhm. Ne? Und bei denen habe ich immer das Gefühl, da macht sich keiner so richtig einen Kopf. Also das ist einfach normal. Ne? Die rechtfertigen sich nicht, die machen sich nicht verrückt. Ich habe immer das Gefühl, auch in Italien, die wissen, was sie wert sind. Und manchmal ist das so, dass ich glaube, dass wir das in Deutschland, dass uns das fehlt. Und ich frage mich, wie bekommen wir das hin in Deutschland? Weil ich glaube, das ist ein Bestandteil unserer Gastronomie der Zukunft, dass unsere Gäste das wertschätzen, was die Menschen da machen für sie. Ne? Und dass das aber auch bezahlt werden muss. Weil nur so können wir natürlich alle irgendwie, ja, wir können viel wegen Sinn und Stiftung und Purpose das machen. Machen wir auch. Ne? Aber irgendwann müssen wir ja auch unsere Rechnungen bezahlen. Und wie bekommen wir das hin, dass wir da mehr Wertschätzung bei den Gästen haben? Und glaubst du, dass unsere Gäste in Deutschland überhaupt bereit sind, das in Deutschland zu bezahlen? Weil sie sind bereit, es in Spanien zu bezahlen, sie sind
Kein
bereit,
Problem.
Es in Italien zu bezahlen.
Also ich habe irgendwann mal gesagt, du musst sowas sein wie so ein bisschen wie eine Domina. Also aber im positiven Sinne. Also du musst Regeln aufstellen.
Ja.
Also du musst Regeln aufstellen, dass du sagst, ihr dürft sie haben eine Reservierung um 19 Uhr, bitte, dann kommen sie auch um 19 Uhr.
Ja.
Ne? Also dann können wir auch nur den vollen Service dann noch gewährleisten.
Ja.
Wir haben durch Covid einfach eine riesengroße Chance vertan.
Witzig, Luki hat das auch im Podcast gesagt.
Keine Ahnung,
ne?
Also Luki ist ja ein sehr, sehr guter Freund von uns beiden einfach auch. Also, aber wir haben eine riesengroße Chance vertan.
Ja.
Ich mache das immer daran fest, weil die Friseure haben gesagt, schön, dass sie wieder bei uns sind, aber unser Hygieneaufwand ist höher geworden. Deswegen müssen wir mehr Geld nehmen.
Ja.
Die Gastronomie hat gesagt, wir stellen hier Scheiben zwischen die Tische und kommen sie wieder.
Fertig.
Wir freuen uns drauf.
Ja.
Fertig. Wir hatten auch einen höheren Hygienestandard.
Auch im Personalaufwand. Weniger Gäste,
alles mehr Abstand. Ja. Wir mussten die Restaurants kleiner machen,
gleiche
alles.
Kosten.
Und wir haben es verpasst, wirklich einen Fuß abzustellen. Und das erreicht uns heute immer noch. Also das schaffen wir einfach
nicht. Ich glaube, wir haben es verpasst, weil wir nicht miteinander gearbeitet haben.
Das ist der Punkt, da waren wir vorne. Weil wir haben nicht an einem Strang gezogen. Ja. Wir haben keine eine Stimme gehabt.
Genau.
Wir haben keine große Stimme gehabt. Wir haben
keine
natürlich
Stimme der Branche.
Viele Branchenstimmen gehabt. Das ist einfach richtig. Wir haben viele Aktionen gehabt.
Ja.
Aber wenn eine Gastronomie nicht als systemrelevant beschrieben wird, dann frage ich mich, was ist es sonst?
Ja.
Ich hab ja eine Vermutung, also dass ich es jetzt oft tun hier, also ja, das senden
wir
auch nicht.
Noch im Nachgang, ob das rausfallen.
Auch die Gastronomie, da wird Politik gemacht. Nicht nur im Fine Dining,
ja,
sondern auch in jeder guten Gastwirtschaft, die irgendwo, ja, auf dem Land verteilt ist. Da sitzt der Bürgermeister mit dem Schreiner, mit dem Friseur, mit dem Elektriker am Tisch. Und da wird Politik gemacht.
Die sagen dem, was sie brauchen.
Danke. Ist so.
Ja.
Also da wird Politik gemacht. Und ich glaube, auch nur aus dem, vielleicht aus dem Grund, ist es da einfach ein bisschen runtergefahren,
ja,
worden.
Ja.
Ich sag mal, also,
ja,
oder nicht als systemrelevant, ja, eingeschuft worden, um das dann einfach noch zu machen. Und da haben wir einfach die Chance verpasst. Das, was wir immer wieder auch gemacht haben, wir recken uns immer wieder mehr als alle anderen Branchen.
Mhm.
Wenn du das mit einem Handwerker vergleichst, der sagt, ja, ich komme übermorgen. Wenn er übermorgen nicht kommt, bist du 3 Tage später froh, dass er kommt.
Ja, ja.
Dass er,
weißt du, fragst dich auch, du rufst auch nicht an und sagst, Entschuldigung, wir hatten heute einen Termin.
Ja, du rufst an und bist dankbar, wenn er dich, ja, anschreit.
Ich sag dir, wir haben auf
Wir haben, glaube ich, auf
jemanden, der gewartet, der uns eine weitere Telefonsteckdose im Haus einbaut. Ne? Es hat 4 Wochen gedauert, ne? Und wir haben jede Woche angerufen und gesagt, bitte, bitte, wir haben immer dafür freigenommen, abwechselnd mein Mann oder ich, ne? Also wir haben einfach, klar, Termine entweder im Homeoffice gemacht oder,
ja,
und dann habe ich irgendwann beim 4. Mal habe ich da angesagt, es tut mir wirklich, ich muss jetzt mal hier was sagen, ne? Ich sage, das ist der 4. Mittwoch in Folge, den wir uns frei halten, klar, weil sie ja kommen und sie sagen mir nicht, sie kommen um 10. Ich bin übrigens Unternehmerin, habe ich gesagt, ich bin, ja, selbstständig, ne? Also ich bin den ganzen Tag hier zu Hause, weil sie mir eine Telefonbuchse legen wollen, ne? Und das ist das 4. Mal. Ne?
Ja.
Und ich will es einmal nur ganz kurz spiegeln, ne? Wann kommen Sie denn jetzt? Kommen Sie denn? Können Sie, ja, nee. Und du sagst dann aber, du musst aber so wertschätzend bleiben, weil sonst kommt er gar nicht.
Das ist der Domina-Effekt. Das ist der Domina-Effekt. Also du musst den Leuten sagen, also wann sie zu kommen haben.
Ja.
Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, also 11 Uhr, sie haben einen Tisch für 11 Uhr, der ist bis 11.30 Uhr einfach nur für sie reserviert.
Ist eine Gratwanderung.
Ist eine Grat. Da muss man auch den Mut haben, dann die Gäste einfach nicht mehr zu akzeptieren oder anzunehmen, wenn sie auch kommen. Spricht sich aber genauso schnell rum wie ein Lob.
Ja, ich hatte vorhin Frankreich als Beispiel, weil wir es gerade dort erlebt haben, weil, und deswegen sage ich hier nochmals, eine Gratwanderung, wir haben ja auf unserer Champagnerreise auch gerade die andere Seite erlebt.
Ja.
Ein Lokal in Frankreich, das wir als Gruppe, mhm, und ich sage heute nochmal, wir kamen als Geschenk, ne? Also,
ja,
diese Gruppe war wirklich ein Geschenk, ein voller Tisch, wir wollten Geld ausgeben, ne? Und ich habe es in der letzten Folge gesagt, die haben das Geschenk nicht ausgepackt. Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben uns jeden Schluck erarbeitet, ne? Und
sogar Mineralwasser.
Auch Mineralwasser und Trockenbrot. Und da war es für mich so, da kippt jedes Selbstbewusstsein in etwas anderes, nämlich in eine gewisse Arroganz oder in etwas, wo ich sage, Leute, das funktioniert so aber auch nicht. Ne? So, ja, können wir es auch nicht machen. Wo ist denn für dich die Grenze zwischen selbstbewusst und arrogant?
Oh, das ist ein schmaler Grat, glaube ich.
Glaube ich auch.
Das ist ein extrem schmaler Grat.
Ja.
Also, weißt du, wenn du eine Fröhlichkeit in dir trägst und das wirklich auch...
Dann passiert das, glaube ich, nicht, oder?
Dann passiert das nicht, ja, genau. Wenn du ein positiv denkender Mensch bist, ja, passiert das nicht.
Recht.
Also, das sind einfach so viele Sachen. Ich glaube, weißt du, ich glaube immer wieder an das Gute in den Menschen.
Ja.
Immer wieder aufs Neue. Also, das überholt mich manchmal auch nicht, aber deswegen verändere ich mein Handeln nicht.
Mhm.
Und das strahlt dann hinterher auch auf mein Team aus,
ja,
wie ich die führe, wie ich die an der Hand habe, wie ich die einfach nochmal anleite.
Ja.
Das, was man aber sagen muss, das Qualitätsmanagement hinterher war sehr gut.
Ja, stimmt.
Also das muss
haben
man
Sie
immer,
absolut gut. Das also habe ich aber auch in der Folge gesagt. Die haben die Kurve gekriegt, ne?
Genau.
Also sie haben es auch gut dann gemacht, ne?
Und
sie
auch,
haben es gut
auch
nachgearbeitet.
Zugegeben,
ja,
wo die Schwächen gewesen,
ja,
sind.
Ja.
Das ist wirklich großartig.
Das war wirklich großartig.
Das war wirklich großartig.
Trotzdem
also
hätte ich
das
gerne
muss
mehr
man,
getrunken.
Das, ja, natürlich. Aber weiß, aber
ja,
aber ist halt so. Aber
ist
wir waren
halt so.
In einer guten Stimmung einfach.
Ja,
auch. Also,
war alles perfekt.
Genau.
War alles gut.
Aber nochmal, aber das Qualitätsmanagement,
ja,
und das ist auch immer wieder so der Punkt. Also,
ja,
das hat ja auch was mit Führung zu tun.
Ja, ja, da war jemand bereit, das aufzunehmen, ne?
Und auch die Schuld auf sich
zu nehmen. Genau.
Und es ging auch gar nicht um Schuld oder
nee,
nicht Schuld. Weil wir
es
haben
geht um
gesagt,
hingucken.
Wir haben einfach ganz einfach gesagt, wir haben diese Parameter vorher besprochen,
mhm,
und die haben wir dann eingefordert.
Ja.
Ist ein Riesenunterschied.
Absolut.
Ne? Also, wenn man da sitzt
Impuls,
und sagt,
ne? Es war nicht
ich möchte jetzt etwas anderes.
Ja.
Also, ne? Sie wissen doch, dass ich Diabetiker bin.
Will diese Wertschätzungsrunde noch einmal abrunden mit, das ist ja irgendwie, das gehört ja nicht nur auf den Gast, sondern das fängt ja auch im eigenen Team an. Und ich glaube, wenn,
ja,
man das ins eigene Team reingibt, und das ist, glaube ich, auch nach wie vor eine Herausforderung,
ja,
bei uns in der Branche, dass wir es selbst in der Hand haben, auch, ich sage jetzt mal, gute Servicemitarbeiter, gute Köche, gute Kollegen für die Zukunft zu haben. Aber wir müssen aufhören, zu warten, dass die Rettung von außen kommt. Also ich glaube schon, dass wir es selbst in der Hand haben müssen und dass wir es auch selber machen müssen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Verantwortung. Und du hast ja vorhin von den Auszubildenden erzählt, die dann Hering und Lakritz gemacht haben oder Hering und Curry neu gedacht haben. Da ist ja noch mehr entstanden zu diesem Thema, ne? Mhm. Das ist ja ein Konzept. Hering in der Box. Und ich sag dir auch gleich, warum ich das hier mit einbaue, weil das hat mir schon mal das Leben gerettet. Das sage ich aber am Schluss. ich will auch gleich, du kannst auch gleich nochmal erklären, was genau diese Box ist. Aber interessant für mich ist ja eher die Geschichte dahinter. Wie ist es denn dazu gekommen? Gab es erst diesen Workshop? Also gab es eher dieses Thema zu sagen, okay, wir bringen ein Produkt wie den Hering oder du hast den immer wieder in Workshops gehabt und hast dann gedacht, okay, ich muss das mal für mehrere Menschen denken als Konzept? Oder gab es erst das Konzept Hering in der Box und dann hast du gesagt, jetzt machen wir Workshops draus?
Nee, also die Idee ist eher vor fast 8 Jahren dann auch entstanden oder 10 Jahren. Da habe ich für die Industrie einen Workshop gemacht. Was kann man denn alles mit dem Hering machen? Also im übertragenen Sinne für Matthias.
Ja.
So lange ist das schon her. Und der Matthias ist ja einer der Fische, der am besten gerade von seinem grünen Fußabdruck einfach nochmal ist. Also die Bestände haben sich völlig erholt.
Ja.
Wir haben sehr, sehr viel einfach auch an Hering. Und ich liebe es dann einfach immer wieder, die Lebensmittel, so wie sie sind, nochmal neu zu interpretieren und auf ein zeitgemäßes Format dann auch zu bringen. Dazu gehört einfach Hering mit Lakritz auf der einen Seite. Dazu gehört auch die Hering in the Box, was wir jetzt gemacht haben, als Konzept. Traditionell wie auch international aufgebaut. Das sind ja 2 Kisten, die wir da gemacht haben. Einmal mit roter Beete, mit Senfkörnern und Bergamott-Vinaigrette auf der einen Seite und das andere mit Papaya-Ketchup, mit Ingwer-Vinaigrette und Koriander.
Ja.
Also was so ein bisschen international auch ist.
Ja, also das ist so ein bisschen das Konzept von Hering in der Box. Ne? Ja, also es geht gar nicht um was Rollmops im Glas.
Nein,
ne?
Überhaupt nicht.
Und es geht auch nicht um so einen Möbelbausatz, dass man sagt, okay, wie baue ich das jetzt hier am besten? Wie schraube ich das zusammen? Ne? Sondern das, was du halt sagst.
Es ist eine Ready-to-Use-Kiste.
Ja.
Du kannst 10 Vorspeisen daraus machen, 30 bis 50 mal Flying oder 80 bis 100 mal Fingerfood. Ist ganz gleich, was du damit machst. Was das Wichtige ist oder was mir wichtig ist, dass jeder Koch oder jeder Gastronom oder jeder, der das kauft, eins hat, er hat immer wieder seine kulinarische DNA, kann er immer wieder noch bewahren. Also ob er dann hinterher etwas anderes nochmal dazu macht, das nochmal erweitert oder einfach so belässt, wie es aus der Box kommt, das ist immer wieder so der Punkt, auch wo ich dann denke, jeder
wie er es mag.
Wie er es mag. Und das ist auch gut so.
Ja.
Und das Geschirr verändert ja auch etwas.
Ja, ja, das stimmt.
Ob ich das auf einem weißen Teller anrichte, auf einem roten, auf einem Löffel oder in einem Cone, einfach nochmal serviere. Es verändert
immer jedes Mal eine andere Optik, ne?
Ja.
Und ich würde auch sagen, es ist ja auch wahrgenommen worden, so von der Branche, ne? Das Konzept Hering in der Box wurde doppelt, glaube ich, ausgezeichnet mit
zweimal
dem Seafood Star, ne?
Das ist, also
glaube ich, auch zu der Oscar, glaube ich, den man in dieser Branche
bekommen kann.
Das
ist auf dem Fischwirtschaftsgipfel in Hamburg ausgezeichnet worden.
Und auch das sind alles Fachmänner, die da sitzen.
Alles,
ne?
Fachleute. Ja. Und das ist auch kein Preis, der von außen kommt oder bewertet wird, sondern nur von den Besuchern, die da vor Ort gewesen sind, die sich über das Format oder über die Kiste einfach nochmal informiert haben können und diese vielleicht auch verkostet haben. Und das ist als bestes innovatives, die sagen immer Produkt, ich mag das Wort Produkt.
Ja, ich mag
Produkt
das auch nicht. Ja, ja.
Ich mag Lebensmittel.
Deswegen, ich habe Konzept gesagt. Ich hatte auch hier erst Produkt stehen, ne? Und habe dann aber, für mich ist es eher ein Konzept.
Ja,
ne? Und habe dann
ja
gesagt,
Konzept.
Es ist, da steckt ja mehr dahinter, als ich sage jetzt mal nur Hering und nur ein Produkt, sondern also für mich steckt da eine ganze Art dahinter, anders zu denken.
Ja.
Aromen, Mut zum Würzen, ein Lebensmittel ernst zu nehmen, sowas wie einen Hering, der ja sehr einfach klärt, Nachhaltigkeit.
Zirkular,
ne?
Also
und auch etwas, was man vielleicht langweilig findet. Ne? Also so, ich meine, Matthias Hering ist ja jetzt nicht
ist geil.
Ja, also, ist geil, aber es ist ja nicht, dass du denkst, das ist jetzt innovativ.
Aber weißt du, wir haben auf der Rolling Pin Convention 2 Jahre dann auch immer wieder Heringstacos gemacht.
Ja.
Also mit einer scharfen Salsa, Koriander obendrauf und Hering drin. Das ist ein modernes Matjesbrötchen. Also
es geht.
Nein, weißt du, du musst einfach loslassen von dem, was du einfach so im Kopf hast und denkst.
Denken, ne?
Dieses konventionelle Denken, dieses Schrankendenken.
Aber da hilft dir doch, glaube ich, dieses Aromadenken, dass du einfach sagst, okay, was verbindet sich, wo sind gleiche Aromagruppen.
Und
ne?
Was man haben muss, ist eine gehörige Portion Mut.
Ja, den hast du.
Nein, also
und
Mut,
danke dafür.
Etwas,
ja, wirklich.
Nein, Mut zu haben, etwas zu verändern und auch hinterher
ja, auch manchmal, den Wind, der da kommt,
manchmal auch breite, das wollte ja. ich gerade sagen, manchmal auch breite Schultern haben, um das ja. auszuhalten, was ja. da einfach auch
oder auch Stille. Der, manchmal oder auch sagt Stille. Man ja einfach nichts.
Und, genau.
Das ist
und
auch,
zu genießen.
Und genießt es, genau. Zwei Fragen, die ich zum Schluss hier ja. im Gast stelle. Die erste, wenn heute jemand anfängt in unserer Branche, und mir geht es ja viel darum, in diesem Podcast Geschichten mhm. zu erzählen, dass die Leute wissen, warum macht es irgendwie Sinn, da reinzugehen. Ja. Ne? Die fangen an, voller Lust. Aber ich glaube auch mittlerweile voller Zweifel. Was gibst du denen mit? Was rätst du denen?
Also das ist eigentlich ein Schritt vorher, bevor sie anfangen. Mhm. Du musst ihnen eine gewisse Ehrlichkeit dann einfach mit auf den Weg geben. Mhm. Dass sich vielleicht ein Freundeskreis einmal komplett verändern kann, innerhalb von einem Dreivierteljahr. Wenn du aus der Schule kommst, also ich bin mit 16 Jahren aus ja. der Schule gekommen und da hat sich mein Freundeskreis innerhalb von einem halben Jahr einfach mal verändert. Das musst du verpacken als junger Mensch, da bist du noch keine 18 oder ich war keine 18. Das musst du erstmal verpacken und eine gewisse Ehrlichkeit, was das betrifft, das hat mich keiner darauf vorbereitet. Mhm. Und jeder hat immer gesagt, ja, du Armer, du musst dann bis spät abends arbeiten. Mhm. Ja, klar, aber was mache ich mit dieser Information?
Ja, was bedeutet ne? das? Ne?
Was bedeutet das wirklich auch ja. für mich? Und ich glaube, wer heute noch einen Teildienst hat, in der also die Nicht-Profis unter uns, der muss man sagen, man arbeitet von 10 bis 15 oder bis 14:30 und dann ab 18 Uhr bis 22 genau, oder später.
Weil das klassische Leben eines genau. Gastronomen teilt sich in zwei Services auf.
Genau. Und
in der
Industrie undenkbar.
Undenkbar, ja.
Undenkbar. Da gibt es zwei Schichten. Ja. Und wenn wir so etwas haben, ein Restaurant, was mittags und abends auf hat, müsste rein theoretisch von der Vorbereitung
auch zwei Schichten,
wie auch in der Zubereitung zwei Schichten
wo
haben.
Wo wir wieder beim Thema Resilienz werden.
Wir
ne?
können uns das nicht oder wollen uns das nicht erlauben.
Also wir denken
viele Restaurants
zu wenig,
haben nur Arbeit. Viele Restaurants haben nur abends geöffnet.
Ja, aber das ist der erste Schritt gewesen. Ne? Also genau. Viele kamen aus dem Teildienst, haben jetzt entschieden, okay, wir schaffen den Mittagsservice
natürlich.
An und machen den Abendservice.
Natürlich.
Und ich glaube, es gilt darum zu denken, okay, wie kriege ich dieses Zwei-Schicht-System hin? Also Frankreich macht das übrigens sehr gut. Ja. Wir waren bei Ducasse essen gewesen ja. und die Mittagsfuhr hat um 16.30 Uhr komplett gewechselt. Ne?
Genau.
Man muss natürlich sagen, ich würde sagen, zumindest da, wo wir erstmal im Café de Paris in Monaco, gab es eine Schablone, wo die alle reingepasst haben, weil selbst ich habe nicht gesehen, dass es ein neuer Service ist.
Ja.
Die sahen alle genauso aus wie der Service, der mich 4 Stunden bedient hatte. Aber sie haben gewechselt. Es gab eine komplett neue Küchencrew mhm. und es gab eine komplett neue Servicecrew. Aber die mussten das auch, weil die auf so einem Niveau unterwegs waren.
Wir beide starren uns gerade ja. an, wenn ihr das seht. Aber wir beide sitzen ja. gerade total aufrecht. Aufrecht und aber weil die alle extrem gut ja. ausgebildet
ja.
gewesen sind.
Ja.
Das ist so der Schlüssel.
Ja.
Wirklich, das ist der Schlüssel.
Absolut.
Und die waren alle auf dem gleichen Niveau. Und
absolut.
Dann merkst du das
du
nicht.
Du hast es nicht gemerkt. Also auch mit
oder?
Unserem Blick
ja.
nicht. Ihr habt es nicht gemerkt.
Nicht.
Ich habe gesagt, trotzdem, irgendwas stimmt ja nicht. Und wir sind dann im Küchending und dann habe ich gesagt, nee, alle neu.
Ja, ja genau.
Ach so, alles klar. Weil ich habe mich entschuldigt, dass wir praktisch die Mittagspause so klein gemacht haben,
ja.
ne, weil wir da noch saßen als Kollegen. Und dann haben die gesagt, nee, ist gar kein Problem. Die anderen Kollegen sind ja schon 2 Stunden weg. Ach so. Ah, also Teewagen haben die schon gar nicht mehr gemacht. Ja, ist mir
genau.
jetzt nicht so direkt aufgefallen. Heiko, du hast viel erreicht, du hast unfassbar viel gesehen. Das, was dich neugierig machen lässt und auch bleiben lässt, ist, dass du viel ausprobierst. Ne? Was würdest du sagen, wofür lohnt es sich am Ende wirklich?
Boah. Für meine Selbstzufriedenheit. Ich bin mhm. total zufrieden und bei mir. Also ist einfach so.
Es gibt auch viel diese Branchen.
Ich liebe das, was ich tue. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich irgendwas anders machen würde wie heute. Ich würde nichts ändern.
Geht es mir genauso. Ja, liebe Hörer, damit komme ich zu meinem Royal to go. Das ist immer mein Abschluss in jeder Folge. Und jetzt könnte man denken, na klar kommt jetzt der Hering. Ne? Würde auch Sinn machen, aber den hatte ich schon mal als Royal to go, lieber Heiko. Und zwar Hering in der Box hat mir auf der Intergastro als Katerfrühstück mal das Leben gerettet. Und genau da war es dann auch schon mal meine Empfehlung. Ich verlinke die Folge nochmal und hau natürlich auch nochmal den Link in die Shownotes. Aber heute geht es gar nicht um Hering. Also es geht zwar wieder auch um Hering, aber eigentlich geht es um was Größeres. Um Wissen und warum wir es teilen sollten. Und deshalb kann mein Royal to go heute nur eins sein, nämlich deine Akademie. Die habe ich mir kurz vorher nochmal mhm. angeschaut. Die Seite ist, glaube ich, neu überarbeitet.
Ist neu,
ne?
Ja, genau.
Magst du vielleicht das ganz kurz selber vorstellen, weil ich es, glaube ich,
ja.
nicht in die Worte fassen kann, die es braucht
ja.
und die es auch bedeutsam
also,
macht. Für wen hast du sie gebaut? Und
also natürlich für alle Menschen, die sich einfach weiterbilden möchten. Wir haben es für Menschen dann gemacht, die sich einfach neu orientieren oder noch nicht wissen, wo sie einfach auch hinwollen. Und nicht nur für die Gastronomie letztendlich auch. Die Gastronomie wird interdisziplinär einfach auch aufgebaut. Mhm. Da werden Menschen auch dabei sein oder auch Dozenten dabei sein, die dann deutlich mehr als nur Gastronomie erzählen können, die über Lebenserfahrung einfach machen. Das werden auch Dozenten dabei sein, die Selbsterfahrung einfach nochmal mitteilen. Und das ist basierend natürlich auf unserem Summit dann auch gewesen, wo du ja auch schon Gast gewesen bist. Und wir haben im letzten Jahr, 43.000 Besucher dann auch auf dem Summit gehabt, der nur online auch stattgefunden hat. Und das war natürlich auch für uns eine Motivation und auch Erfolg natürlich auch für uns auf der einen Seite. Aber da haben wir einfach gemerkt, dass Wissen und wie du an das Wissen gekommen bist, das war immer so der Punkt auch, wie das am besten dann einfach nochmal vermittelt werden kann. Und deswegen haben wir diese Akademie dann nochmal ins Leben gerufen, wo jeder sich einfach anmelden kann. Also bis September ist das kostenfrei, dass man da einfach auch da nochmal reinschauen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann kostet es dann im Anschluss ab September kostet es einen kleinen Obolus, dass man da einfach auch immer wieder nochmal die Speaker von 3 Jahren einfach auch sehen Summit, von dem Summit nochmal sehen kann. Und es sind 95 Speaker, die da abrufbar sind. Du, liebe Maya, bist ja auch dabei gewesen. Also
auch was Wichtiges groß, zu sagen.
Hast du immer. Also deswegen, also das finde ich einfach auch wichtig. Und da kann man einfach mal die Bandbreite auch feststellen, worum es ging. Da war zum einen mein lieber Freund Otto Koch, der ein traditioneller Koch ist. Ja. Da war der Charles Schumann dabei, eine Bar-Ikone. Das ist
unfassbar gute Sachen aber, dabei.
Ich sag mal, die Stefanie Hering, die erstklassiges Porzellan macht. Ja. Es waren Erzeuger dabei, also Bäcker.
Also es lohnt sich auch für Leute, die nicht aus der Gastronomie kommen, aber trotzdem um das Thema Wissen, Lebensmittel, Essen, Trinken, gutes Gefühle, Kulinarik Bock haben. Ne? Also kann ich euch nur empfehlen, schaut rein in Heikos Akademie. Ich verlinke es auf jeden Fall nochmal, solange die Tür noch offen steht. Und
Immer noch.
Genau, bis September noch, die steht ja danach auch noch. Aber im Moment kann man irgendwie auf jeden Fall schon mal Sora nochmal reinschnuppern. Ne? Und danach, das auf jeden Fall, weil es wird ja auch gefüllt. Es ist ja was Lebendiges und es kommt immer wieder Neues dazu. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, weil das ist ein bisschen der Folgentitel auch, ne, weil Wissen eines der wenigen Dinge ist, die mehr werden, wenn man sie teilt. Und das ist ja das, was du auch lebst. Und mir ist jetzt hier zum Abschluss der Folge nochmal eins besonders wichtig. Wir nehmen diese Folge hier nämlich gerade an einem unserer Lieblingsorte auf. Nicht irgendwo, sondern bei unserem lieben Freund Luki, Ludwig Maurer im Stoi. Und da nehmen wir diese Folge hier gerade auf und das Stoi wird heute 10 Jahre alt.
10 Jahre.
Und Luki war mein allererster Gast hier in diesem Podcast und wir sitzen hier bei ihm und feiern heute noch sein 10-jähriges. 10 Jahre ein Ort, an dem Gastköche kommen, die ihr Können, ähnlich wie du es auch machst, zeigen und alle können voneinander lernen. Luki lernt von jedem Koch, der kommt, andersrum genauso. Jeder kommt hier mit großen Augen her. Du warst hier auch schon selbst Gastkoch, lieber Heiko. Was ist das Stoi denn für dich?
Gestern habe ich zu Susi, ist eine der Servicekräfte hier dann auch. Und da habe ich gesagt, ich lerne den Stoi immer wieder anders kennen. So, weil mein Navi schickt mich immer wieder über andere
Landstriche.
Also ist nicht ganz einfach herzufinden. Aber ab dem Punkt, wo ich mich auskenne, wo mein Auge wirklich auch weiß, hier, oder mein Kopf auch sagt, das kenne ich.
Ja.
Dann fängt wirklich, das war kein Schmarrn, gestern bin ich hier hingefahren. Ich habe angefangen, Herzrasen zu kriegen, eine Freude in mir zu tragen, die wirklich einzigartig gewesen ist.
Ja.
Und einfach hier zu sein, an einem Ort, wo eine Offenheit einfach nochmal ist, wo eine Wertschätzung ist, wo eine Großzügigkeit einfach nochmal stattfindet. Und da kann man Luki einfach nur, und nicht nur Luki alleine, weil Luki hat das ja nicht nur alleine gemacht, das vergessen ja auch viele. Seine Steffi, seine Frau Steffi, die begleitet das ja auch mit. Und sie hält ihm auch da immer wieder den Rücken frei. Ja. Das darf man niemals vergessen, dass eine wirklich großartige Frau an seiner Seite steht.
Absolut.
Und und das muss man einfach so sehen. Und die beiden, muss man einfach so sagen, haben hier wirklich ein, wenn man Imperium sagt, das ist falsch.
Nein, also sie haben einen Ort geschaffen,
Weißt du, wenn man hier hinkommt, es ist ein bisschen wie Seelenfrieden, wie
so ein Sehnsuchtsort, ne? So ein
bisschen. Genau. Also man ist hier gerne. Ja, man ist total hier wirklich willkommen.
Ja. Man kommt hier runter, man tankt hier auf, ne? Ja, deswegen, Luki, hier von uns allerherzlichste Grüße nochmal zu 10 Jahre Stoi. Herzlichen Glückwunsch zu dem, was du geschaffen hast. Und weißt du, was so schön ist, lieber Heiko, dass die Rollen heute ganz klar verteilt sind. Du darfst kochen.
Ja.
Und ich muss genießen.
Du bist Gast, ne?
Das ist ein hartes Los, aber ich habe gedacht, eine muss ja die größere Verantwortung tragen und das größere Vergnügen. Und das
es
bin ich heute.
28 Foodstationen. Ja. Also wenn du alles probierst.
Hart Arbeit. Wie du siehst, du darfst kochen. Genau eine Station. Ich muss.
Soll ich sagen, was es gibt?
Probieren. Ja, hau mal kurz raus.
Also ich habe als Westfale, habe ich... Ich habe es.
Das bin ich mutig. Das ist, da sieht man wieder, wie mutig du bist. Ne?
Ich habe als Westfale habe ich Weißwurst mit süßem Senf
nach Bayern mitgebracht.
Also natürlich gibt es eine Fischweißwurst, ja, die ähnlich abgeschmeckt ist wie die traditionelle Weißwurst. Und ich habe den allerbesten süßen Senf, der zur Weißwurst passt. Wir machen einen Senf aus kandierten Oliven dazu. Also ich glaube, das ist ein perfekter Auftakt heute Abend. Wir werden sehen. Wir haben, glaube ich, etwas mehr als 500 Portionen vorbereitet. Also es wird großartig.
Das denke ich auch. Und vielleicht ist das hier heute auch die letzte Aufkochreaktion, die Heiko zeigt. Ne? Weil mit Weißwurst nach Bayern zu fahren, finde ich echt mutig. Vielleicht seid ihr Zeitzeugen, ne? Dass er danach einfach seine Kochjacke an den Nagel hängt. Ich wünsche es mir nicht und ich glaube es auch nicht. Aber
oder hängen muss.
Oder hängen muss, weil er hier einfach rausgeprügelt wird aus Bayern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch hier kurz Stille ist, wenn sie das probieren. Lieber Heiko, danke für deine Zeit, für deine Gedanken und dafür, dass du, ich würde sagen, nie an der Oberfläche bleibst.
Und wir beide haben uns echt gerade zusammengerissen. Also wir beide sitzen uns hier gegenüber. Und stille Tränen auch.
Ja, also vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, lieber Luki, falls du es nochmal hörst, für deinen Ort. Und das war Kirsch Royal und das ist eine Produktion von Studio Venezia.